So, willkommen zurück. Die eindeutig beste Zeit des Tages genießen wir jetzt mit dem spannendsten Thema, was ich mitbringen konnte. Themen wie Upgrade und anderen Installationen und Konfigurationsfragen. Dazu erst ein kurzer statistischer Teil. Wer nutzt alles den Team Foundation Server 2010? Oh, eine ganze Menge, über die Hälfte. Wer nutzt den 2012er bereits vielleicht? Auch eine ganze Menge, okay. Wer nutzt den 2008er noch? Ups, wir müssen reden. 2005? Tatsächlich? Da ist natürlich nicht mehr zu helfen, ne? Ist klar. Gut, okay, ja. 2008 hat so ein paar Update-Sachen, die man wissen muss, nur so zur Info. Ich fokussiere mich jetzt hauptsächlich auf den 2010er. Ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, wie kommt man jetzt eigentlich an das Neueste oder welche Wege gibt es, den Team Foundation Server zu nutzen? Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten tatsächlich sozusagen. Es gibt den TFS ganz links, einmal ganz klassisch als den Team Foundation Server. Den kann man ja von ganz klein bis ganz groß aufpusten, also auf einer kleinen Maschine oder auf 20 Servern, wenn man sie gerade rumstehen hat. Dann gibt es die Möglichkeit, seit der letzten Version schon den TFS auf jedem normalen Windows-Betriebssystem zu installieren, also auf Windows 7 oder Windows 8 einfach drauf zu tun. Man braucht keinen richtigen Server dafür. Dann gibt es ganz neu TFS Express. Wie alle Microsoft Express-Produkte kostet nichts. Und bis 5 User ist er halt lizenzkostenfrei, hat gewisse funktionale Einschränkungen, die sehen wir gleich noch. Und ganz neu ist der TFS Service, also Team Foundation Server in der Cloud, in der Wolke. Derzeit bei Microsoft in den USA gehostet, im Betrieb. In der sogenannten Preview-Phase, die noch läuft, ist das Ganze kostenfrei. Das heißt, die ganzen Webseiten zur Produktplanung, alles, was wir heute im ersten Vortrag gesehen haben, kann man sich da mal eben anmelden mit einer Live-ID, neuerdings Microsoft-Account, anmelden. Kann das dort ausprobieren und wie gesagt, es kostet nichts, um sich das anzugucken. Und es ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, wenn man mit Kunden und so weiter kommunizieren will, weil man eben den Server wirklich im Internet stehen hat und alle auf die gleichen Listen dann auch zugreifen können und man nicht vielleicht seinen eigenen Server dann ins Internet hängen muss. Also eine vierte neue Möglichkeit. Das Spannendste eigentlich an dieser TFS-Service ganz rechts ist, dass Microsoft aktuell jeden Montag ein neues Update einspielt. Da die eigenen Scrum-Teams aber 3-Wochen-Rhythmen haben, kommen auch nur alle 3 Wochen neue Funktionen dazu. Dazwischen sind aber so etwas wie Hotfixes und Bugfixes, die da hochgespielt werden. Alle 3 Wochen ein neuer TFS auf der Microsoft-Online-Variante. Das ist sehr interessant, führt auch zu interessanten neuen Herausforderungen. Freitag noch im Kopf gehabt, wie die Seite aussah, sieht die Montag schon manchmal anders aus. Ja, eben noch gewusst, da ist dieser Button, der ist da jetzt nicht mehr. Dafür ist da jetzt ein neuer Button, den man noch nicht kennt oder so. Also es kommen alle 3 Wochen wirklich Neuigkeiten, manchmal Kleinigkeiten, manchmal größere Sachen hinzu. Das ist einerseits schön, weil man Microsoft Dinge sagen kann, wie da fehlt eine Spalte und dann kommt die auch wirklich nach ein paar Wochen vielleicht. Andererseits muss man natürlich auch immer regelmäßig sich dann updaten. Der Microsoft Support muss jetzt alle 3 Wochen eine Fortbildung machen, falls jemand anruft, eine Frage zum neuen Feature hat. Also es ist eine ganz neue Welt der kurzen Zyklen, die Microsoft hier ausprobiert. Und dann kommt auch gleich die Frage, wenn die alle 3 Wochen einen neuen Team Foundation Server haben, kriegen wir den auch häufiger dann für uns, den wir lokal installieren können? Antwort ja. Wie häufig ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich mehrmals im Jahr gibt es einen neuen TFS zum Runterladen und Installieren. Irgendeine Art Update-Mechanismus wird es dann schon geben. Wie gesagt, der TFS, den kann man von ganz unkompliziert bis sehr kompliziert installieren. Das ist so das einfachste Setup, das habe ich hier auf meinem Laptop. Also alles drauf installiert, was drauf passt. Single Server. Man kann das, wie gesagt, aber wenn man jetzt in einer großen Firma arbeitet, mehrere hundert oder tausend Leute hat, wie Microsoft, kann man ja schon mal die Datenbank auf den eigenen Server packen, die Reports auf den eigenen Server packen. Man kann das Ganze als Cluster aufbauen. Das sieht dann ein bisschen komplizierter aus, wenn man noch Testumgebungen hinzunimmt und so. Um es kurz zu machen, es gibt kein Limit an Servern. Microsoft arbeitet ja auch sehr eng mit der Hardwareindustrie zusammen, um noch mehr Hardware in die Welt zu bringen. Ja. Macht aber natürlich auch Sinn, je nachdem, was man eben tun will, braucht man hier auch Testumgebungen und Co. Der neue TFS Express. Erste Haupteinschränkung ist, er basiert auf dem SQL Express. Und SQL Express hat eigene Einschränkungen, nimmt nur eine CPU, maximal 10 GB RAM. Funktional hat er erstmal die Grundlagen alle drin. Es gibt Versionsverwaltung, es gibt automatische Builds, es gibt diese Work-Item-Listen, also Requirements und Bugs und was immer man damit verwalten will. Was man nicht bekommt, sind einige der neuen Funktionen, die wir heute gesehen haben. Diese schöne Produktplanungsansicht und Sprintplanung und Kapazitätsplanung, die sind nicht da. Aber das Taskboard für einfache Aufgaben ist inkludiert. Also man kann dieses Taskboard aufzeichnen und sieht seine Tasks von links nach rechts wandern. Für ein kleines Team mag das reichen. Bis 5 Benutzer kostet das gar nichts und ab dem 6. Benutzer kauft man sich zusätzliche Zugriffslizenzen darauf. Es gibt noch ein paar weitere Einschränkungen so im Hochlastbereich, aber wenn man nur mit 5 Leuten arbeitet, ist, glaube ich, Hochlast nicht ganz so das spannende Thema. So, nun ist die Frage, wie steigt man auf dem TFS 2012 um? Und wie jeder gute Microsoft-Kunde habe ich die Webseite von Microsoft dazu geöffnet, msdnmicrosoft.com, die übrigens tatsächlich zu einigen Themen sehr, sehr gute Inhalte mittlerweile hat. Die sind also auch weg von einem, ich erkläre jeden Menüpunkt, hin zu einem, wie sieht der typische Tag eines Entwicklers aus, mit welchen Werkzeugen kommt er in Berührung, in welcher Reihenfolge würde er das tun. Also es empfiehlt sich ab und zu mal wieder die Microsoft-Webseite zu besuchen. Und auf der Upgrade-Seite traf ich tatsächlich auf eine Grafik. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, weil es gibt häufig Grafiken auf der Microsoft-Webseite, aber die sind meistens irgendwie technische Ablaufpläne oder sowas. In diesem Fall zum Thema Upgrade kam diese Grafik, die demnächst irgendwann erscheint. Ich weiß bis heute nicht, was es heißt. Möchte mir jemand sagen, was das mit Upgrade zu tun hat? Ist es so schnell wie ein Flugzeug? Stürzt es so häufig ab? Ist es in Windeseile fertig? Gucken wir mal genau, was man da drauf findet. Links ist irgendwie so ein Flugzeugvorläufer, in der Mitte von der Hawaiian Airlines ein Flugzeug. Ganz rechts sieht man den Space Shuttle, der gerade ja ausgemustert wurde. Also upgraden Sie Ihren TFS auf eine ausgemusterte Version oder was genau? Ich kann dem noch nicht so ganz folgen. Ich habe bei der MSDN-Dokumentationsabteilung tatsächlich nachgefragt. Sie sagten, Sie versuchen neuerdings durch moderne Grafiken den Inhalt etwas aufzupeppen. Also nicht wundern, wenn auch auf anderen Seiten Fotos erscheinen. Auf der zweiten Upgrade-Unterseite war irgendwas mit Autos auf jeden Fall, habe ich gesehen. Was ändert sich mit dem neuen Team Foundation Server? Zum einen so ein bisschen die Betriebssystemsunterstützung. Auf der Serverseite gibt es nur noch 64-Bit. Ja, also nur noch die Betriebssysteme, die rein 64-Bit sind, werden unterstützt. Auf der Client-Seite kann man noch 32-Bit nehmen. Windows 7 ist aber hier auch das Minimum, um den TFS zu installieren. Und auch Visual Studio hat ja neuerdings Windows 7. Also sozusagen die Plattform und aufwärts. SQL Server 2008 wird nicht mehr unterstützt, muss also 2008 R2 oder der neue 2012er sein. Und um jetzt das Upgrade zu machen, gibt es zwei Möglichkeiten. Und eigentlich nur eine, wenn man ehrlich ist. Die erste Möglichkeit ist ein In-Place-Upgrade. Also man öffnet einen Assistenten, man drückt immer auf Weiter und danach macht er ein Upgrade und man hofft, dass alles klappt. Das ist sicherlich in 90% der Fällen super. Problem ist nur, was ist, wenn man in den 10% der Fällen ist? Denn dann geht ja der Server nicht mehr. Er deinstalliert ja quasi den alten Server, macht ein paar Upgrades und installiert den neuen auf derselben Maschine. Wenn irgendwas schief geht, hat man ein Problem. Deshalb vielleicht besser der zweite Weg. Der zweite Weg heißt, der alte Server bleibt, wo er ist. Wir installieren uns einen neuen Server. Wir fangen ganz frisch an. Wir können endlich mal ein neues Windows-Betriebssystem nehmen, den neuesten SQL-Server, alles auf 64-Bit machen, richten uns das hübsch ein, installieren auch schon den TFS 2012, verbinden uns auch damit, machen uns eine Spielwiese auf sozusagen, testen, dass alles funktioniert. Und erst dann ziehen wir die Datenbank vom SQL-Server beim alten TFS weg und in den neuen TFS rein. Der erkennt beim Attach, das sieht nach einer alten Datenbank aus und lässt seine Upgrade-Skripte drüber laufen, je nach Datenbankgröße ein bis mehrere Stunden. Und danach ist man in der neuen TFS-Welt angekommen. Wenn irgendwas schief geht, der alte TFS steht da noch. Wir haben also eine minimale Ausfallzeit und wir haben den alten TFS, falls irgendwas schief geht, noch da rumstehen. Wichtig noch, wenn man das tut übrigens, immer zuerst in der TFS-Admin-Konsole ein Detach machen, dann auf der SQL-Ebene und dann erst ein Attach auf SQL-Ebene auf dem neuen System und dann ein Attach auf der TFS-Ebene. Wer vergisst, eine SQL-Server-Datenbank im TFS per Detach vorher rauszulösen, wird sich wundern, dass er auf der Zielmaschine sie nicht importieren kann. Das ist so gewolltes Verhalten, man muss nur daran denken, dass man es rechtzeitig vorher mit Detach in der TFS-Admin-Konsole rausholt. Visual Studio 2008 und 2010 brauchen einen Hotfix, den kann man auch schon länger runterladen. Das ist ein sogenannter GDR, ein General Distribution Release. Eigentlich auch völlig egal, es ist ein Update zu einem Service Pack. Ja, also man hat Visual Studio 2008 oder 2010, installiert sich das passende Service Pack 1 und dann kommt das GDR-Update zu dem Service Pack 1. Dann kann man sich ganz normal mit dem 2012er verbinden, Server, kann alles da drin nutzen und weiterarbeiten. Heißt letztlich für uns, wir müssen den Server und die Visual Studio Clients nicht gleichzeitig upgraden. Wir könnten auch nur den Server erstmal auf 2012 heben, hätten schon die ganzen neuen Projektplanungsmöglichkeiten im Web und könnten Visual Studio zu einem völlig anderen Zeitpunkt anheben. Oder auch umgekehrt. Ist natürlich auch möglich. Das ist eine Frage? Ja. Bildmaschine, sehr gute Frage. Die Bildmaschinen, die Proxy-Server und der TFS selbst, also die drei Server-Komponenten, müssen immer in einer Version vorliegen. Ich muss also am selben Tag, wo ich meinen TFS upgrade, auch meine Bild-Server anheben. Und das kann manchmal lustig werden. Man kann zwar noch ein altes Visual Studio theoretisch zum Kompilieren nutzen und alles, aber hebt ja automatisch das .NET Framework auf dieses 4,5er Framework, was sehr kompatibel ist, aber natürlich nicht in jeder Nuance 100% kompatibel ist. Ich habe vorhin, als die bei der ersten Präsentation heute von dem Kollegen aus der Microsoft USA, der hat irgendwas von 100%ige Kompatibilität auf einer der frühen Marketingfolien gehabt. Sagen wir 99%ige Kompatibilität. Das wäre sonst ein bisschen übertrieben. Also ein bisschen Vorsicht mit dem Bildserver, genau. Die müssen am selben Tag auch aktualisiert werden. Gut, also wir können weiterarbeiten mit 2008 und 2010. Wer Visual Studio 2005 hat oder irgendein Client, der noch mit SourceSafe arbeitet, der kann sich den MSSCCI-Provider herunterladen. Bei Microsoft ausgesprochen als MISCI-Provider. Die reden ja mal so, versuchen ein Wort draus zu machen, solche Abkürzungen. Da steht noch für diese alte Schnittstelle Microsoft Source Control Interface, die damals SourceSafe gesprochen hat, um alte Produkte oder eben auch Visual Studio 2005 anzubinden. Das kann sich nämlich nicht mehr direkt verbinden. Power Tools gibt es weiterhin, das ist ein separat zum Runterladen. Bei den Power Tools gibt es unter anderem ein Explorer-Plugin dabei, wer gerne aus dem Windows Explorer arbeiten möchte. Was ich noch empfehlen kann, es gibt diese Kompatibilitätsmatrix auch wieder auf der MSDN-Seite. Es lohnt sich, da mal reinzugucken. Man muss sie erstmal suchen und finden. Und zwar ist die da, Compatibility Support Matrix. Und wenn man hier drauf guckt, sieht man die verschiedenen Konstellationen, die entweder unterstützt werden oder wo es irgendwelche Hinweise zu gibt. Zum Beispiel, ich möchte aus meinem Visual Studio 2010 mit meinem Team Foundation Server 2012 arbeiten. Was brauche ich? Ja, es geht. Erfordert SP1 und das GDR Update siehe Punkt 2. Das heißt, mit dieser Matrix kann man sehr schnell rausfinden, ob die Konstellation, die man jetzt gerade fährt, in so einer Übergangsphase erlaubt ist und welche Updates man vielleicht braucht, damit das möglich ist. So, das ist die gute Nachricht soweit. Ne? Der Teil, den wir jetzt gesehen haben, klappt erstaunlich gut. Wie gesagt, ich würde immer empfehlen, dass man einen eigenen neuen Server nimmt, einen sauberen Server, den dort erstmal alles einrichtet, dann den Umzug macht, dann kann man den alten wieder abschalten. Und alles sieht nach dem Update noch so aus wie vorher. Das ist erstmal gut. Wenn wir irgendwelche Anpassungen gemacht haben, sie sind noch da, die Items sind da, es ist nichts verloren gegangen. Das erwartet man auch. Leider kriegt man auch nicht die neuen Funktionen. Die neuen Funktionen erfordern nämlich, dass man in den Prozessvorlagen Änderungen macht. Wenn man ein neues Projekt anlegt, sind da alle neuen Funktionen drin, weil die neuen Projekte auf den neuen Vorlagen basieren. Aber die Projekte, die man früher angelegt hat, auf irgendwelchen alten Vorlagen, werden nicht automatisch angefasst. Er rührt nichts an, was wir schon womöglich angepasst haben. Deshalb muss man die jetzt aktualisieren. Das sind die neuen Funktionen, die wir heute zum Teil gesehen haben. Sieht man hier oben, einige davon kommen noch, wie Code Review, Feedback. Wenn man etwas davon nutzen will, braucht man spezielle Work-Item-Typen, spezielle Felder müssen angelegt werden, spezielle Regeln. Und das, wie gesagt, erfordert einen Eingriff in bereits bestehende Projekte, nicht in ältere Projekte. Was immer funktioniert, ist der Link ganz unten. Manuelle Anleitung. 124 Schritte und dann hat man sein Projekt auch schon auf die neueste Version gehoben. Also es geht nur um die Aktivierung der neuen Prozessvorlagen. Es gibt auch einen automatischen Assistenten, der manchmal funktioniert. Das kann man aber sehr leicht ausprobieren. Dieser automatische Assistent taucht im Web auf und nur bei den Projekten, die halt alte Projekte sind. Er sieht das, welches ein altes Projekt ist, vom früheren TFS. Dann öffnet er sich und dann sagt er entweder, ja, ich traue mir das zu, oder er sagt, na, in diesem Projekt wurden irgendwelche Anpassungen gemacht, ich erkenne nichts wieder, das klappt nicht. Und dann lässt er die Finger davon und dann muss man den manuellen Weg gehen. Wenn man sehr, sehr viele Teamprojekte angelegt hat, was zwar nicht unbedingt von der Wartbarkeit gut ist, aber wenn man das getan hat, kann man den Assistent auch automatisieren über Kommandozeile, dann geht er über sehr viele Projekte hinweg, wenn man da einiges zu migrieren hat. Alternative, einfach neues Teamprojekt anlegen und dort weitermachen. Bei den bestehenden Projekten entweder automatisch oder manuell upgraden. Im besten Fall sieht das dann so aus, das ist dieser Bildschirm, den man selten sieht. Es hat geklappt, also Configure Features, so heißt es der Assistent, der öffnet sich dann, geht durch ein paar Seiten durch und am Ende sagt er dann, ich habe deine Prozessvorlage genommen, ich habe die neuen Typen hinzugefügt, jetzt kannst du die neuen Features tatsächlich auch nutzen. Man muss das nicht tun, aber wie gesagt, man kann, man will ja wahrscheinlich die neuen Funktionen auch nutzen, die ganzen Taskboards und Planungstools, die wir vorhin gesehen haben, dafür muss man das dann entsprechend tun. So, soweit zu dem Upgrade. Gibt es dazu noch dringende Fragen? Irgendwas unklar? Vorhin war noch eine Frage Richtung Testmanager. Man darf auch beim Testmanager die Versionen mischen. Also ich kann mit dem Testmanager 2010, 2012 nutzen oder Testmanager 2012 gegen einen alten TFS 2010. Geht auch. Ja, jawohl, Frage? Frage, kann das neue Bildsystem auch alte .NET-Versionen bauen, bilden? Ja, kann er. Der Bildserver kann auch immer noch, man kann 2.0, 3.5 oder was auch immer einstellen. Es ist immer noch dieselben Beschränkungen, also 1.1 kriegt man nicht mehr gebaut und so. Ne? Aber man muss, wie gesagt, trotzdem aufpassen, weil das 4.5er-Framework zum Teil Verhaltensänderungen zur 4.0er hat, die man nicht so einfach rausfiltern kann. Genau. Und immer darauf achten, was Microsoft als obsolet markiert hat irgendwo in einer ihrer Bibliotheken. Denn das machen die immer gerne, dass irgendwo in der Hilfe drin steht, diese Funktion wird wahrscheinlich irgendwann verschwinden. Wenn man das dann nicht sauber gelesen hat, dann 2, 3 Versionen später wundert man sich, warum es dann nicht mehr so läuft, wie man es vielleicht unbedingt haben wollte. Genau, aber Build-Server theoretisch sollte es weiterlaufen. Es gibt so ein paar Fallstricke. Selbst die Unit-Test-Projekte mittlerweile laufen zwischen den Visual Studio-Versionen auch parallel. Also man kann dieselben Tests, die man genutzt hat, auch weiterlaufen lassen und sollte alles funktionieren. So, der nächste Block, den wir geplant haben, guckt jetzt mal wirklich auf Visual Studio-Funktionen, die jetzt auch mal nichts mit dem Team Foundation Server zu tun haben. Also was ist wirklich an der IDE und so weiter neu? Und danach gehen wir speziell wieder an einen Block, der insbesondere die Team Foundation Server Team-Funktionen hervorhebt, nämlich die Sicht nicht auf das Taskboard wie vorhin, sondern ich bin in Visual Studio, ich will nicht raus aus Visual Studio. Was kriege ich jetzt mit von dem neuen Team Foundation Server als Entwickler? Und für das Visual Studio-Thema hole ich den Hannes hervor. Der wird uns nämlich gleich zeigen, was es Tolles im Visual Studio gibt. Hannes, komme zu mir. Darf ich dir das Kabel reichen?
Das Kabel. Danke, Dino.
Tut's auch.
Wunderbar. Das ist mal eine schmucklose Slide. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin tätig für die PPTV in Wien. Wir beschäftigen uns mit Learning, also Weiterbildung rund um natürlich Visual Studio, Developer-Themen. Ich selber bin persönlich immer so ein bisschen der Web-Guy und habe mich in den letzten vielen, vielen Monaten mit Windows 8 beschäftigt. Also wer da ganz dringende Fragen hat, darf gerne danach zu mir kommen. In der ersten Session heute Morgen wurde gefragt, wer hat schon .NET 1 programmiert, glaube ich. Und es waren nur ganz wenige, oder? Nochmal Hände hoch.
Ja. Ja.
Ich auch. Du auch?
So wenige aber auch nicht, ja.
So alt bist du ja noch gar nicht.
Ach du bitte. Ja, doch. 1-0.
Ja. Nee, genau. Und
Peter.
Ich kann eigentlich noch weiter zurückgehen. Also das erste Visual Studio, das ich in Händen hielt, ist wahrscheinlich die 6er Version oder hieß die 5. Ich habe sogar noch einen C-Compiler 1.52 im Schrank liegen. Und es ist immer eigentlich von einer Version auf die nächste die spannende Frage, was tut sich denn Großartiges? Natürlich gibt es einen Schnitt wie von der nativen Welt, VB6, C++ auf .NET oder jetzt auch einen großen Schnitt natürlich oder Schrittschnitt, wie auch immer man möchte, auf Windows 8, WinRT. Ich erkläre was dazu sagen. Aber am Ende des Tages ist es mein Werkzeug, mein wichtigstes Werkzeug, um täglich Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, wer kann mit diesem Werkzeug hier umgehen? Ein paar Leute, oder? Es ist erstaunlich. Softwareentwickler sind sehr, sehr häufig Handwerker. Machst du auch irgendwas zu Hause?
Ich glaube, dann zähle ich nicht zu den typischen Softwareentwicklern.
Nee, also ich bin da auch sehr, sehr tätig.
Ich war aber auch noch nicht angedacht, als Visual C++ 1.52 in den Handel kam.
Nicht?
Da war ich noch nicht geplant.
Okay. Also das ist ein Werkzeug und die Wahrheit ist, dass ein Visual Studio schon seit vielen Jahren eigentlich ziemlich genau das tut, was ich möchte und manchmal genau das Gegenteil von dem tut, was ich möchte. Und die Revolution ist meiner Ansicht nach in großen Teilen bei Visual Studio 2012 ausgeblieben, außer Windows 8 und sicher im Webbereich HTML5. Und ansonsten gibt es wirklich viele kleine neue Funktionen. Und ich habe ein paar rausgesucht, ich bin mir sicher, dass ich nicht alle gefunden habe, an deren Stelle sich irgendwas Relevantes verändert hat. Das heißt also, wir haben jetzt einen neuen Superhobel bekommen, der Visual Studio 2012 Superhobel. Das soll ich mir eigentlich patentieren lassen, das Wort. Und wir werden im nächsten Schritt mal drauf gucken, was dieser Superhobel für uns tun kann. Ja, ich habe schon Windows 8 drauf, also schon, das ist eigentlich schon alter Hut. Wer hat noch Windows 8 drauf auf der Maschine? Ja, viele, aber nicht alle. Dann brauchen wir natürlich Visual Studio. Wenn man noch richtig tippt, ist das Erfolgserlebnis gleich viel größer. Und die Ergänzungsfrage, wer hat Visual Studio 2012 drauf? Ja, da wird es jetzt natürlich dann nicht mehr so spannend, das kennen Sie ja schon alles. Sieht anders aus und ist von der Designsicht ein revolutionärer Schritt, auch wenn es vielleicht nicht so auf den ersten Blick auffällt. Was fällt auf? Und das ist mit der ähnlichen emotionalen Haltung diskutiert worden, wie der fehlende Startbutton unter Windows 8. Die Menüpunkte sind in Großbuchstaben geschrieben. Ja. Wen stört das? Okay.
Wer cool. kennt den Registry Key, um es zu ändern?
Alle, okay, die das stört, die kennen das. Also das kann man ändern. Und das Zweite ist, es ist ziemlich farblos geworden. Das Positive daran ist, es war schon noch mal schlimmer. Also es gab zwischendrin eine Edition, ich bin ja auch im Tab-Programm drin, habe das getestet, das Zeugs. Und die war wirklich nur mehr grau, also so wie so ein Novembermorgen, wo es Nieselregen hat, so ähnlich. Jetzt ist es schon ein bisschen bunter. Und der wesentliche Grund, warum ein Visual Studio grau ist, ist warum? Warum haben Microsoft hier Farben verzichtet oder Farben sind komplett verschwunden? Weiß das jemand? Was? Auf den Code soll man sich konzentrieren, okay, da müsste man aber automatisch Facebook und diverse Webseiten abschalten, wenn man Visual Studio
startet. Hannes, ich glaube, die haben nur Entwickler gefragt, wie sie ihren Alltag so finden.
Und der Gag ist, muss mir gucken, ob es auch richtig ist, General, das müsste passen. Ich kann das Ding ja auf schwarz umstellen heutzutage.
Ah, für richtige Entwickler, okay. Cool.
Ist natürlich für Beamer extrem unfreundlich. Ich habe also jetzt zwei Themes zur Verfügung, Light und Dark, glaube ich, heißt, wenn ich alles täuscht. Und der Punkt ist, und das hat was damit zu tun, wie moderne Software aussieht, dass ich einen Kontrastwechsel nur mit bestimmter Art von Icons realisieren kann. Also keine dreidimensionalen, super bunten Icons, sondern im Wesentlichen sehr auf Striche und Kontraste reduzierte Icons. Und deswegen sieht Visual Studio so aus, wie es aussieht. Was habe ich hier noch verwendet? Diesen Quick Launch, und das ist echt ein echter Lifesaver.
Hannes, könntest du das zurückschalten? Ich werde ja wahnsinnig.
Ja, ich auch, deswegen schalte ich auch kurz zurück. Viel besser. Der Quick Launch hier oben, weiß nicht, ob es jemand bemerkt hat, also hier können Sie dann noch suchen, welche irgendeine Funktion. Sie wissen den Namen und dann suchen Sie sich einen Ast, weil die Anzahl der Menüpunkte in Visual Studio gegen unendlich geht. Ich glaube, unendlich ist so definiert, wenn mich alles täuscht. Man findet es einfach nicht mehr, also ich kann hier dann auch suchen. Und ich habe jetzt eigentlich als wichtigstes Projekt hier eine Solution angelegt, schon mit total witzigen Namen, UpDry. Das ist mein dritter Versuch, die ersten zwei waren wohl nix.
Hannes, wo wir gerade dabei sind, frag doch nochmal schnell, wer nutzt eigentlich Visual Studio auf Deutsch, würde mich mal gerne interessieren.
Das ist in Österreich sehr wenig,
das ja, weiß das ich. Ist überall wenig, aber ich wollte mal sehen, wie wenig. Okay, das ist richtig wenig. Okay, ja. Für die paar Herren, die sich gemeldet haben, die Videos, die hier gerade im Hintergrund angekündigt wurden, die kommen dann auf Deutsch. Das kommt auf die installierte Visual Studio Sprache an. Hier werden die auf Englisch dargestellt. Ja. Aber es ist wirklich wenig, Hannes, das hätte ich nicht gedacht.
Das ist ein bekannter Fakt.
Ja, finde ich gut.
Wir Österreicher hängen nicht so sehr an dieser Sprache. Und es ist auch falsch, ja? Es heißt einfach Marillen. Okay, hier habe ich ein Visual Studio Projekt, ein Windows 8 Projekt innerhalb einer Solution und möchte ein paar Dinge zeigen, die hier neu sind. Machen wir einfach mal so eine Example-Page auf, das sieht also relativ vertraut aus. Ich hoffe, man kann es auch sehen, also irgendwie ein schöner, total kreativer Button. In meiner Seite wird man sich an Silverlight und WPF erinnert fühlen. An dieser Stelle ist Windows 8 durchaus recht ähnlich. Und hier gibt es ein paar so kleine Details, wie zum Beispiel hier in diesem Solution Explorer kann ich jetzt quasi in das On-Click-Event hier rein navigieren. Und wenn ich dann da drauf klicke, erscheint sofort der Code. Und wenn es genau auffällt, der sieht, dass der Tab hier rechts ist. Das ist sozusagen so ein temporärer Tab, um sich an die entsprechende Codestelle zu navigieren. Preview Tab ist, glaube ich, der offizielle Name dazu. Wenn wir schon die Solution offen haben, die wahrscheinlich wichtigste Nachricht ist, und das ist das erste Mal, seit ich Visual Studio kenne, ist es so, dass das Solution-File in fast allen Fällen dieser Welt kompatibel zum 2010er Format ist. Das heißt, Sie können also die Solution, die mit 2010 bearbeitet wird, auch mit 2012 öffnen und dann wieder in 2010 bearbeiten. Einschränkung natürlich, vorhandene Libraries wie zum Beispiel Windows 8, WinRT steht unter 2010 natürlich nicht zur Verfügung. Gesundheit. Nino meinte vorher, ich soll ein bisschen was zu Windows 8 zeigen.
Ja, nachdem ja so viel Zeit für Windows 8 raufgegangen ist, das einzubauen in Visual Studio, dachte ich, macht es Sinn, dass du uns dazu mal ein bisschen was zeigst, wie das
aussieht. Also ich starte hier eine unglaublich dramatische Anwendung. Das ist so die typische Windows 8 Anwendung. Wenn ich anklicke, ist irgendwas ausgewählt. Wem es bekannt vorkommt, Alfred Futterkiste. Ja, das ist also die typische Northwind Datenbank. Und da könnte ich jetzt eigentlich auch an dieser Stelle schon was zeigen dazu, nämlich, dass, das wurde vorher schon angesprochen, die SQL Data Tools, dass es unglaublich einfach und mächtig ist, in Visual Studio 2010 mit Datenbanken zu arbeiten. Also eigentlich no limits, man braucht keinen SQL Manager mehr dazu. In dem Fall ist es so, dass hier eine MVC-Application liegt, die eine SQL-Kompakt-Datenbank Northwind, SDF ist die Extension hier, beinhaltet und dann brauche ich nur Doppelklick drauf machen, kann dann loslegen mit den entsprechenden Tools. Die Tools sehen ähnlich aus wie bisher, nur sie sind wesentlich mächtiger. Was so ein interessanter Punkt ist, ist, vielleicht fällt es jemandem auf hier, was fällt jemandem hier auf? Nein, ist kein Fehler, der Strichpunkt am Ende der Zeile fehlt absichtlich. Die Programmiersprache heißt Visual Basic. So ähnlich wie Latein, eine tote Sprache, nur wenige sprechen sie.
Hannes, du weißt, Selbsterkenntnis ist immer der erste Schritt genau. Zur Heilung.
Und was man hier sieht, ist das typische neue Async-Evade-Pattern, das es sehr leicht macht, asynchrone Szenarien zu codieren. Also wer das mit Silverlight oder auch WPF gemacht hat und Services angesprochen hat, sieht, dass es viel einfacher ist, was eigentlich kein Feature von Visual Studio ist, sondern eher ein Feature von .NET 4.5. Da ich ja schon erwähnt habe, das ist jetzt hier Visual Basic Code, da tun sich manche vielleicht nicht so ganz leicht, gibt es hier einen wunderbaren Extension Manager. Und in diesem Extension Manager gibt es auch einen Converter. Ich hoffe, ich bin online.
Ich glaube, du musst auf links auf Online drücken, sonst passiert ja gar nichts. Sondern du suchst ja offline quasi gerade.
Okay.
Der Standard ist aus irgendwelchen Gründen offline suchen.
Converter.
Das ist jetzt der App Store für Visual Studio, ne?
Das ist, naja, der App Store für Visual Studio. Jetzt finde ich ihn nicht mehr, das ist sehr interessant. Gerade war er noch da. Also ein Converter, um aus VB-Code auch C-Sharp-Code zu machen. Und das ist eine grundsätzliche Philosophie, die schon mit Visual Studio 2010 Einzug gehalten hat, dass die Entwicklungsumgebung erweiterbar ist. Also dieser Converter ist jetzt nur ein Beispiel. Was man hier zum Beispiel sieht, ist Callisto. Ich kann einfach ein bestehendes Visual Studio erweitern und auf neue Gegebenheiten außerhalb des üblichen Release-Zyklus von Visual Studio anpassen. Und das ist etwas, was Microsoft sehr stark nutzen wird in Zukunft. Das heißt also, wir haben sozusagen die Schachtel außenrum und was in unserer Schachtel drinnen steckt, das wird sich öfter mal ändern. Zu dem Thema sieht man hier auch unten Updates. Microsoft ist auch der Meinung, ich bin nicht mehr up to date, ich bräuchte frischen Code. Und Visual Studio aktualisiert sich auch relativ häufig. Also ich glaube, ich habe mindestens 3 Aktualisierungen in der Zwischenzeit gesehen, seit ich es in der finalen Version drauf installiert habe. Also auch hier ein kürzerer Release-Zyklus, sicher auch entsprechend der ganzen Trends, die aus Scrum und agiler Entwicklung heraus entstehen und nicht mehr nach Wasserfall entwickelt werden. Ein weiterer Punkt, der jetzt nicht wirklich neu ist, aber natürlich auch im Visual Studio enthalten ist, ist, ich mache es mal anders oder mache ich es so? Wie mache ich es denn? Immer diese Entscheidungsschwäche. Library Package Manager. Wie firm sind Sie mit Nougat oder Nugget? Wer verwendet es? Wow. Wer verwendet es noch nicht? Wer konnte seine Hand nicht heben?
Wir brauchen Kaffee.
Okay. Also das ist nicht eine Erweiterung von Visual Studio, sondern von einer Erweiterung der Solution eigentlich, also meines Projektes, um eine gewisse Funktionalität. Wie vorhin erwähnt, Callisto ist eine kleine Bibliothek, die unter Windows 8 erlaubt, zum Beispiel Flyout-Lösungen zu realisieren. Etwas, was ich gerne später im Detail erzähle. Und was jetzt neu ist, ist dabei, dass diese Packages sich auch aktualisieren können, beziehungsweise, dass die Packages automatisch ergänzt werden, wenn sie nicht mehr aktuell sind. Also ich gehe jetzt wieder in meinen Suchdialog hier rein und sage, Manage NuGet Packages, Enable NuGet Package Update und dann erkennt also Visual Studio, das Paket ist nicht mehr aktuell oder es fehlt vielleicht etwas und dann wird das Projekt ergänzt. Also das ist wirklich sehr praktisch und sinnvoll. Kann man fast nichts hinzufügen. So, Visual Studio. Ach, eins wollte ich noch zeigen, das habe ich ganz vergessen. Wir waren vorher im XAML-Code. Und ich habe hier den Designer, kein Designer jetzt, habe ich hier meinen Button. Und wenn ich auf diesen Button hier draufklicke, dann kann ich natürlich wie üblich und gehabt einen Property-Dialog hochfahren. Wieso C++?
Ich glaube, du brauchst einen anderen Dialog.
Ein anderer Dialog, okay. Und dieser Dialog für Nicht-Visual Studio-Benutzer kommt woher? Woher kommt Ihnen der bekannt vor? Aus welchem Produkt ist der entnommen? Aus Expression Blend, genau. Das heißt also, dass Features von Expression Blend in der Zwischenzeit in Visual Studio enthalten sind. Und zu allem Überfluss ist es auch noch so, dass Expression Blend mitgeliefert wird in einer Art 5.0er Version, sodass ich also für Windows 8 Store Apps, so heißt das Zeugs in der Zwischenzeit, UI-Design mit einem besseren Anspruch und in Schwarz machen kann, als das Visual Studio pur kann. Zum Beispiel Animationen oder Ähnliches sind relativ schlecht in Visual Studio zu erledigen, also ein typischer Designer-Job. Ich habe vorher hier auf meine ASP MVC Application geklickt und da wollte ich auch noch mal kurz was zeigen. Ja, wie sieht so eine MVC Application aus? Da kann man jetzt sehr viel drumherum erzählen. Hier jetzt zum Beispiel habe ich eine ASP.NET Web API verwendet, einen REST-basierten Service, um für meine Windows 8 Applikation Daten zu liefern aus der Nordwind-Datenbank. Da könnte man jetzt reingehen, das will ich jetzt aber nicht. Und dann könnte man natürlich noch ein User-Interface bauen. Und fürs User-Interface bauen erzählt einem die ganze Welt, müssen wir jetzt HTML5 verwenden mit CSS3 und JavaScript, dann wird das Leben viel schöner werden. Und deswegen gibt es hier auch einen ganz tollen Editor, um zum Beispiel CSS zu editieren. Gehen wir mal ein Stylesheet rein. Also es ist ein sagenhaft gutes Stylesheet. Ich habe mich total verausgabt. Und es gibt so ein paar kleine, aber feine Neuerungen hier drinnen. Zum Beispiel Color is Blue, das ist natürlich irgendwie langweilig, weil Blau, was soll das? Hier kann ich also hier drauf tippen. Dann bekomme ich hier einen Farbeditor, könnte also Orange auswählen oder es könnte noch lustiger werden. Und dann kann ich halt hier drinnen was machen. Und es wird noch viel lustiger, wenn ich anfange, die Opacity zu setzen. Dann schlägt er mir also entsprechend die Farbformate vor. Und das ist schon ein kleines Helferlein. Was habe ich noch Nettes? Für welche Farbe haben wir jetzt entschieden? Machen wir so Red. Sind wir gleich ganz. Zweite, also hier IntelliSense und ähnliche Unterstützung ist wesentlich besser. Anders finde ich auch ganz witzig, was man kennt, wenn man so Prop-Tab-Tab tippt. In VB, in C-Sharp heißt das, was tippt man da, um Properties zu bauen? Prop-Tab-Tab?
Geht auch, ja.
Geht auch, schon. Was wollte ich machen? Ein Diff. Ein Diff wollte ich machen. Und ein Diff gibt es eine Transition.
Bei Johannes in C-Sharp brauchen wir es nicht so häufig, wir wissen, wie man das tippt.
Ehrlich?
Ja.
Okay.
Es ist nicht so rad.
Ja. Tut mir da immer schwer. Also ich möchte jetzt eine Transition einfügen. Und weiß nicht, haben wir Hardcore CSS Styler hier? Niemand? Softcore CSS Styler hier? Ja, was macht eine Transition? Haben Sie schon mal Probleme mit einer Transition gehabt? Nie? Dann werde ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie Probleme mit der Transition lösen, die Sie nicht haben. Transition, tap, tap. Und er baut mir die entsprechenden Attribute für die verschiedenen Browser ein, sodass ich unterschiedliche Transitions realisieren kann. Also das ist auch so ein kleiner Helferlein. Auch kleiner Helferlein, aber ganz nett ist, das wollte ich noch. Ach, das wollte ich auch noch ansprechen. Das habe ich ganz vergessen. Das müssen wir wegnehmen, sonst gibt es gleich irgendeine Error-Meldung. Hat jemand schon, wenn wir schon CSS haben wir den Part, HTML haben wir den Part, fehlt noch JavaScript. Hat jemand gehört TypeScript? Ja, schon gehört? Hat jemand schon was gemacht damit? Niemand? Ich auch nicht. Ich habe nur gedacht, okay, jetzt ist ein neues Visual Studio da. Was können wir jetzt tun, um mit TypeScript umzugehen? Online TypeScript. Und in der Tat gibt es schon eine Erweiterung, die heißt Web Essentials. Das müssen Sie durchlesen. Also wer mit Web zu tun hat, hat immer die Funktionen durchgelesen. Das ist super geil. Also da sind 1000 Dinge drin. Unter anderem auch TypeScript Support. Das heißt also, ich habe jetzt seit, das Datum steht hier nirgends.
Was ist gestern, denn TypeScript? Sag doch mal einen Ton.
Soll ich wirklich sagen?
Ja.
Was ist TypeScript? Wer macht JavaScript? Was hasst ihr an JavaScript?
Wo soll ich anfangen?
Nein, du nicht.
Ach so.
Typisierte Variablen. Also das ist das Grundübel von JavaScript, ist die Dynamik, die Grundeigenschaft dieser Sprache. Und da gibt es also jede Menge Problematiken beim Vererben, beim Debuggen und ähnlichen Szenarien. Und TypeScript ist so eine, ich würde, Abstraktionslayer ist vielleicht ein bisschen verkehrt gesagt, ist eine Implementierung, die es erlaubt, die Erfahrungen, das Wissen aus einer objektorientierten Sprache wie C-Sharp zu nutzen, mit TypeScript zu entwickeln und dann aber wiederum pur JavaScript-Code rauszubekommen. Das ist so in etwa das, was aktuell in der Preview existiert. Und damit sind Sie eigentlich von Microsoft unabhängig. Also wenn Sie TypeScript-Code erzeugen, müsste der theoretisch überall auf der Welt laufen, was heutzutage JavaScript unterstützt. Okay, dann wollte ich noch zwei Dinge zeigen. Bin ich in der Zeit?
Du bist gut in der Zeit.
Ich bin gut in der Zeit. Und auch nur eine Kleinigkeit, aber witzig. Wir haben jetzt einen Image-Editor in Visual Studio 2012 enthalten, der den Namen auch verdient. Und den verwende ich wirklich häufig. Also zum Beispiel eine Transparenz in einer PNG zu setzen, geht mit dem Image-Editor super lässig. Und ich brauche jetzt sehr oft irgendwelche Bilder in meinen Anwendungen, Icons, Beschriftungen. Und der ist sehr, sehr einfach gestaltet und kann eigentlich alles, was man so braucht im Leben.
Du meinst, ich kann als Entwickler damit jetzt auch umgehen?
Okay. So einfach wie Paint.
Ach, dann kann ich es, ja.
Wie Paint.
Paint kann ich.
War das nicht sogar, dass früher Paint geöffnet hat, wenn ich das gemacht habe?
Ich glaube schon, gell?
Na.
Nicht?
Paint?
Nur manchmal.
Und was die Jungs auch noch eingebaut haben, nicht, dass ich es brauchen würde, ist, man kann jetzt auch 3D-Objekte bearbeiten. Mal schauen, ob ich das hinbekomme auf die Schnelle. Zoomen wir mal hier rein. Zoomen. So, dann bewegen wir uns da ein bisschen. Und dann drehen wir da mal ein bisschen rum. In so ein Star Wars Klonkrieger oder so. Weil das natürlich in einem gewissen Anwendungsbereich auch wichtig ist, dass ich diese Dateien verwenden kann, ansehen kann und dann auch nutzen kann. Genau. Okay. Ja, das war's so, mein kurzes Intro.
Wow, ja, vor allem die 3D-Geschichte. Brauche ich dringend für meine Windows Forms Applikation. Genau das hat noch gefehlt, das i-Tüpfelchen.
Unbedingt.
Ja. Ein Traum. Ja, Mensch, Hannes, das war ja viel, viel Kleinkram irgendwie, ne? Wobei Windows 8 natürlich wahrscheinlich das Größte war, was da an Zeit reingegangen ist. Man merkt das so viel im Bereich Webentwicklung, JavaScript, HTML, was ja bisher wirklich unschön war zu programmieren, jetzt eben mit vielen Kleinigkeiten aufgewertet wurde. Also falls man sein geliebtes C-Sharp-Reich mal verlassen muss, ist es nicht mehr ganz so dreckig wie vorher. So kann man es eigentlich sagen. Dummerweise war danach natürlich schon die Zeit wiederum aufgebraucht, sprich Microsoft hatte nicht mehr viel Zeit übrig. Und den Rest haben sie in die Teamfunktionen gesteckt, weil sie ja gedacht haben, im Team kann man noch viel mehr rausholen. Ach, du hast sogar ein Fazit. Super.
Nein, kein Fazit. Ja. Noch eine Frage, eine offene. Es kam in den Diskussionen auf, gibt es eine Express Edition, also diese kostenlose Editionen. Und kurzzeitig war es so, dass es diese Express Edition nur für Windows 8 gegeben hat. Und das wurde jetzt redigiert oder zurückgenommen. Und es gibt also jetzt die Express-Versionen für Web, für Windows, für Desktop und es gibt auch eine Team Foundation Server Express Edition. Die Kästen, die hier blau sind, das ist eigentlich das, was vermutlich viele haben werden. Das ist nämlich ein MSDN-Abo und in MSDN-Abo gibt es also auch drei Levels plus die Test Edition. Also es gibt heute eine Ultimate, das ist die größte, Premium und die Professional. Und die Professional können Sie aber auch in der Box kaufen. Und wenn Sie die Professional in der Box kaufen, verzichten Sie auf was? Die Server sind nicht drin, also die Windows 2012 Server und so Dinge, die sind nur in der MSDN enthalten.
Und Updates, diese Product-Updates, die du gezeigt hast, richten sich nur natürlich an Leute, die einen Abo-Vertrag haben. Das heißt, wer wirklich regelmäßig sein Visual Studio geupdatet haben will, sieht zu, dass er einen MSDN hat.
Genau, das war's dann von meiner Seite. Ich danke recht herzlich,
Nino. Danke für den Überblick, Hannes.
Back to you.
Ja, viele Kleinigkeiten, nicht alles ist jetzt für jeden relevant. Wir machen hier eine kurze Umbaugeschichte. Es geht direkt weiter mit dem Teamteil. Das wirklich Beeindruckende ist auch Microsofts Ankündigung, dass die jetzt vorhaben, Visual Studio 2012 viermal im Jahr mit einem Update auszustatten. Also viermal im Jahr mit einem offiziellen Update auszustatten. Das ist zwar kein Service Pack oder sowas, weil Service Packs gehen durch einen bestimmten Prozess und haben dann eine gewisse Komplexität, aber viermal im Jahr kriegen wir sozusagen das, was diese Teams im Drei-Wochen-Rhythmus bei Microsoft programmieren, über diesen Product-Updates-Mechanismus im Extension-Manager bei uns lokal. Dann bimmelt es kurz, das heißt, es gibt neue Updates für Visual Studio, wollen sie installieren und wer ja sagt, kriegt dann die neueste Fassung. viermal im Jahr so der Plan. Zusätzlich hat Microsoft gerade gesagt, alle 3 Wochen eine Zwischenversion bereitzustellen. Also wem so richtig langweilig ist und alle 3 Wochen ein neues Visual Studio probieren möchte, auch das geht dann demnächst. Aber ich glaube, 4-mal im Jahr ist schon interessant genug. Das ändert also auch vieles, wie man an Software denkt. Man muss nicht mehr 2 Jahre warten, kriegt immer ein ganz neues Visual Studio, sondern Microsoft kann auch Kleinigkeiten, die halt nicht optimal gelöst sind, auch tatsächlich dann schnell lösen. Wir werden heute bestimmt einige Stellen haben, wo man denkt, Mensch, da haben wir jetzt noch eine neue Spalte drin oder eine andere Sortierreihenfolge, das würde total Sinn machen. Und vielleicht lautet die Antwort, kommt bereits im nächsten Kalenderquartals-Update, jetzt im November ungefähr ist eins geplant, im Herbst noch. Und so wird es dann künftig sein, häufige Updates pro Jahr. Ich denke, es bleibt spannend, was das anbelangt. Nun habe ich die Teamsicht der Dinge nochmal zeigen wollen. Das bisher war ja eben ohne den Team Foundation Server alles nutzbar, was uns der Hannes gezeigt hat. Jetzt schauen wir mal in den Team Explorer rein, was sich da Neues aufgetan hat, wie man hier arbeitet, codenah unterwegs ist. Ach, mal wieder schwarz. Wieder eingeschlafen. Also der neue Team Explorer, es gibt ihn wirklich auch nur einmal, obwohl er so viele Unterseiten hat. Ich kann ihn nicht 2-mal oder so auf dem Bildschirm holen, aber da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Dann kann man hier nach Work-Items suchen oder man merkt sich einfach Steuerung plus Ä auf einer deutschen Tastatur. Eine sehr einfache Tastenkombination, nicht zu verwechseln mit der Suchfunktion im Solution Explorer, die in Wirklichkeit nämlich eine Filterfunktion ist und keine Suchfunktion. Und diese hat die Abkürzung Control plus Ü. Ja? Auf einer amerikanischen Tastatur sind es natürlich andere Tasten, wäre ja auch sonst blöd. Ne? Also Control Ä, Control Ü. Ja? Kann man sich auch leicht merken, Ä wie Team Explorer und Ü wie die Solution Explorer. Ist eigentlich ganz leicht zu merken. Ja. Die ganzen Unterseiten haben tatsächlich auch eine Tastenkombination, die ist allerdings mehrstellig. Die kann ich mir nicht merken, aber ich habe sie auf eine der Folien raufkopiert. Das heißt, wer sich unsere Slides dann runterlädt, unseren Foliensatz, der wird dann die restlichen Tastenkombinationen sehen. Also so zusammengesetzte Tastencodes. Man sieht schon, dass in die Tasten so ein bisschen ausgegangen sind, sonst hätten sie natürlich niemals Ä und Ö und Ü und so weiter mitgemappt. Steuerung Q wiederum ist oben der Quick Launch. Also muss ich nur Q merken, Ä merken und Ü merken. Cool, Ä. So, was kann man hier durchsuchen im Team Explorer? Man durchsucht Work-Items. Also ich kann sagen, ich suche alles, was irgendwie mit dem Thema Drucken zu tun hat. Dann bekomme ich hier Work-Items angezeigt. Ah, es gibt keine, die mit Drucken zu tun haben. Aber vielleicht mit Druck. Ah, mit Druck gibt es tatsächlich einen. Die 86 Druckvorschau-Dialog entwerfen. Interessant. Ich kann auch weitere Bedingungen hier einfügen. Er bietet auch manchmal Hilfe an. Zum Beispiel, gib mir nur Elemente, die angelegt wurden. C-Doppelpunkt created by at me, also von mir angelegt wurden Objekte. Ja, das ist von mir angelegt worden und man kann es dann auch wieder rausnehmen. Wenn man die Nummer noch auswendig hat, kann man auch direkt eine Nummer eintippen von einem Work-Item, dann geht es direkt auf. Das ist so der Schnellzugriff auf den Gesamtbestand aller Items im Team Foundation Server, egal ob das ein Bug ist, ein Task, ein Product Backlog Item, Feedback und so weiter und so fort. Mein neues Lieblingsfenster hier drin ist allerdings das MyWork-Fenster. Das vereint so ein paar Dinge, die es vorher nicht gab, in einer Ansicht. Zum einen, wenn wir gleich den Code-Review kennenlernen, aber auch unsere persönliche To-Do-Liste. Das heißt, hier drin finde ich meine Aufgabenliste, die ist hier unten unter Available Work Items. Das sind alles Dinge, die in dem aktuellen Sprint, in der aktuellen Iteration mir zugewiesen wurden. Ich kann auch wählen, ob das nur die aktuelle Iteration ist, alle Iterationen, nur in dem Team, in dem ich arbeite oder egal, wo es mir zugewiesen wurde und habe meine persönliche To-Do-Liste hier drin. Ich muss also nicht ins Web gehen, sondern ich sehe, ach, ich wollte heute das Druckmodul programmieren und dann ziehe ich das per Drag and Drop einfach hier hoch nach In Progress und damit signalisiere ich, dass ich dran arbeite. Im selben Moment ist das Item, falls es noch nicht der Fall ist, vom Status her auf In Progress gesetzt worden. Das heißt, auf dem Taskboard ist es von der Spalte ganz links in die mittlere gewandert, ohne dass ich etwas getan habe in einem Browser oder so. Überprüfen. Taskboard anzeigen. Wie hieß das Ding? Es hatte irgendwas von... War das das Druckmodul? Ja, ne? Programmiere Druckmodul ist in der mittleren Spalte. Genau. Falls es da nicht war, ist es jetzt da hin verschoben worden. Wenn ich später dann einchecke, ich mache jetzt irgendwelche Codeänderungen, und Team Explorer hier auf Check-in drücke, bitte gib einen Kommentar ein. Eine Datei verknüpft mit der 85, standardmäßig eingestellt auf Resolve, also erledigen. Ich kann auch sagen, dass ich noch nicht fertig bin, nur verknüpfen, Associate. Resolve heißt wirklich erledigen, Check-in. Wenn ich es auf Erledigen gestellt habe, ist es jetzt erledigt worden. F5 im Browser. Es wandert automatisch in die Spalte rechts. Also nur dadurch, dass ich das MyWork-Fenster nutze, mir noch nicht erledigte Aufgaben auf in Progress ziehe, aktualisiere ich von der ersten Spalte in die zweite. Wenn ich darauf einchecke und sage fertig, geht es in die letzte Spalte. Und das Taskboard ist immer aktuell, auch wenn die Entwickler es gar nicht aktualisieren, denn sie können das direkt in ihrer schönen MyWork-Ansicht hier machen. Also erst einmal ist es nur eine To-Do-Liste, die leicht zugreifbar ist. Es war im letzten TFS vielleicht nicht ganz so leicht, auf die Daten zu kommen. Die waren irgendwo gespeichert, musste man sich dann selbst zusammensuchen. Hier taucht das gleich ganz prominent auf. Das nächste, was passiert ist, man nimmt sich in der Regel jetzt zuerst eine Aufgabe, die man machen will, zum Beispiel hier die 87, zieht sie auf in Progress und erst dann macht man die Änderung im Code. Das hat psychologisch einen interessanten Nebeneffekt. Wenn ich zuerst sage, hieran werde ich jetzt arbeiten, dann tue ich in der Regel auch genau das. Wenn ich nur zuerst im Code rumwühle und am Ende soll ich auswählen, was ich gemacht habe, ja, dann hat man auch gerne mal zwei, drei Dinge auf einmal schon erledigt und muss dann beim Einchecken mehrere Dinge selektieren. Also es führt automatisch zu einer viel logischeren, kleineren Einheit, indem man erst sagt, das werde ich jetzt tun, dann macht man auch genau das, drückt auf Check-in. Das werde ich jetzt tun, macht man auch genau das, drückt auf Check-in. So, wir machen weitere Änderungen. Die Änderungen werden erkannt. Automatisch sehe ich, dass hier jetzt eine Änderung dranhängen wird, wenn ich das einchecke. Noch eine zweite Änderung machen. Er hat zwei Änderungen erkannt. Das ganze Thema Auschecken passiert im Hintergrund. Es ist alles sehr transparent. Ich kann sogar, und das ist ganz neu, Änderungen einfach auf der Festplatte machen. Er wird sie trotzdem feststellen. In dem neuen Modus, in dem der TFS 2012 standardmäßig eingestellt ist, scannt er tatsächlich den Ordner auf der Festplatte. Er hat auch keinen Schreibschutz auf den Dateien drauf. Ich kann sie einfach auch mit einem anderen Editor, mit einem anderen Tool bearbeiten und sie tauchen automatisch hier auf als Änderungen, die eingecheckt werden. Überprüfen, ob das stimmt. Checkt das dann auch gleich aus? Jawohl. Ich mache jetzt in irgendeiner Datei Service Ticket Repository CS eine Änderung. Er hat drei Edits erkannt, eben waren es ja nur zwei, jetzt sind da drei drin. Wenn ich die Datei hier direkt wieder rückgängig mache, das heißt die Änderung rausnehme und wieder abspeichere, merkt er, die Datei hat sich wieder geändert und ihre Checksumme entspricht dem Original. Das heißt, eigentlich habe ich ja jetzt gar nichts mehr geändert und es ist gar nicht mehr in Bearbeitung, es sind nur noch zwei Änderungen. Also er macht wirklich eine Checksumme-Überprüfung, es gibt keine Schreibschutzflex mehr. Das ist der neue Modus, der nennt sich Local Workspaces und Microsoft empfiehlt den jetzt auch als Standard, diesen neuen Modus, wenn man einen alten Team Foundation Server hatte, den man upgradet. Kommt irgendwann so eine Meldung, na, wollen Sie einen Workspace auf den neuen Modus upgraden? Sie kriegen auch mehr Performance, steht in der Meldung drin. Und alle Leute sagen eh ja, und dann kriegt man mehr Performance. Und was das genau bedeutet mit dem Upgraden und so, das werden wir gleich noch besprechen. Okay, also die Änderungen werden automatisch erkannt. Man kann sie mit Visual Studio machen oder mit einem anderen Tool. Theoretisch noch mit einem anderen Visual Studio Teile davon bearbeiten, wie auch immer. Alle Änderungen werden zusammengebündelt. Beim nächsten Check-in landen die im Team Foundation Server. Eigentlich ein sehr netter Prozess und es ist, wie gesagt, sehr schön von der logischen Reihenfolge zuerst zu sagen, diesen Task will ich jetzt bearbeiten, ich setze ihn auf in Progress, der Status wird aktualisiert, ich drücke auf Check-in. Das funktioniert so lange perfekt, solange man immer eine Aufgabe ganz zu Ende machen kann und erst dann fängt man mit der nächsten Aufgabe an. Also wie im richtigen Leben. Für den Fall, dass man nicht zu Ende kommt mit einer Aufgabe, hat sich Microsoft ja auch etwas Besonderes einfallen lassen. Das ist zwar keine technische Neuerung, aber die Oberfläche dazu ist jetzt sehr hübsch neu dazugekommen. Also ich bin mittendrin etwas zu tun, habe mehrere Dateien geöffnet, habe noch irgendwelche Fenster, die mir ganz wichtig sind, die ich schon immer mal geöffnet haben wollte. Was gibt es denn noch für Fenster, die man brauchen könnte? Output ist immer gut. Output, Breakpoints, vielleicht noch ein Intermediate-Fenster. Das wollte ich schon immer mal hier links hängen haben. dann hat man vielleicht ein paar Breakpoints gemacht, weil man ist ja gerade mittendrin statt nur dabei. So, zwei Breakpoints rein. Dann setze ich nochmal irgendwelche Bookmarks. Bookmark, Toggle, nutzt irgendjemand diese Bookmark-Funktion eigentlich? Tatsächlich, ja. So ein Achtel kennt die, okay, gut. Also ein paar Bookmarks gesetzt, ein paar Breakpoints gesetzt. Man ist halt mittendrin am Arbeiten. Jetzt kommt irgendjemand, der sagt, hier ist was viel Wichtigeres, wo du dich jetzt drum kümmern musst. Lass alles stehen und liegen, egal was du gerade machst. Dafür gibt es etwas auch im MyWork-Fenster. Nämlich bei MyWork kann ich statt Check-in auch Suspend sagen. Suspend heißt so viel wie Arbeit anhalten, an der Stelle alles einfrieren, wo ich gerade bin, diesen Zustand. Merk ihn dir, ich komme später eventuell drauf zurück. Was er technisch macht, ist, er fragt mich noch nach dem Namen. Wie heißt das, woran du gerade arbeitest? Naja, testen, wie das Item. Suspend. Er packt jetzt alle meine Codeänderungen, die ich lokal auf der Festplatte habe, in eine Art ZIP-Datei und lädt sie auf ein sogenanntes Shelf-Set auf dem Team Foundation Server. Das heißt, die liegen jetzt auf dem Server. Das Item ist nicht mehr im Progress hier aus meiner Sicht und ich kann jetzt etwas völlig anderes machen. Ich nehme jetzt alle Bookmarks wieder raus, die stören mich jetzt nur. Clear Bookmarks, jawohl. Ich nehme meine Breakpoints alle raus, delete all. Ich schließe die Fenster, die ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Na, die brauche ich schon noch. Bleib mal da, so. Genau, mache jetzt irgendwas völlig anderes. Ich wollte schon immer mal die 57 zu Ende programmieren. Die 57 erfordert hier die eine oder andere Änderung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt auch an denselben Dateien ändere, die ich womöglich in einem meiner zwischengeparkten Stände habe, ist natürlich auch da. Das heißt, ich habe jetzt auch bewusst diese Alerts-Repository-Datei bearbeitet. Ich glaube, die hatten wir vorhin auch bearbeitet, stimmt's? Gucken wir mal rein. Genau, Alerts-Repository war auch schon hier drin in der Bearbeitung. Werden wir auch hier jetzt mit bearbeiten, bewusst. Und irgendwann sind wir fertig, sagen Check-in, geben einen freundlichen, sinnvollen Kommentar ein. Enter klappt übrigens nicht. Enter macht nur neue Zeile. Wer hier einchecken möchte, ist auch leicht zu merken. Alt-I, wie inchecken. Ne? Also in, wie rein, sehr einfach. Genau, das ist nur die Tastenkombination, die man können muss. Ich habe sie mir an die Wand geschrieben letztens, weil ich sie sonst nie behalten würde. So, jetzt habe ich das eingecheckt, alles ganz normal. Jetzt habe ich wieder Zeit, mich um die Arbeit zu kümmern, die ich vorhin angehalten, zwischengeparkt habe. Ich klicke also einmal auf Testen und dann gibt es hier oben den Resume, den Weitermach-Knopf. Oder natürlich ganz modern im Drag-and-Drop-Verfahren hier nach oben ziehen. Jetzt öffnet er mir also die Codeänderung, die er zwischengespeichert hat, legt sie mir bei mir in den Workspace und öffnet vor allem auch alle Fenster, so wie ich sie konfiguriert hatte. Das heißt, alle Fenster sind da. Er hat sogar runtergescrollt an die Position, an der wir in dieser Datei vorhin drin waren. Wenn ich mehrere Bildschirme habe, hat er die Position korrekt der Fenster, die offen war. Das Intermediate-Window ist da, was ich vorhin mir rausgeholt hatte. Ich habe die Breakpoints. Ich habe Bookmarks. Hier drüben waren, glaube ich, noch Breakpoints. Ist alles wieder da. Also versucht... Bitte? Funktioniert das mit dem Team Foundation Server 2010 auch? Gute Frage. Ich tippe, die Antwort lautet tatsächlich nein. Ich glaube, die wollen einen 2012er Server dafür haben. Irgendein API dahinter. Also technisch gesehen gab es das ja alles schon beim 2010er. Es gab Shelfsets und alles dahinter. Aber ich glaube, sie rufen irgendein API auf, was das verbieten würde. Ja, ich fürchte, man muss auch den Server dann upgraden für dieses nette Feature. Frage, könnte ich von einem anderen Rechner weiterarbeiten? Solange ich es bin, ja. Ich kann es nicht einem Kollegen weiterleiten mit der Methode. Ich müsste also, wenn ich es einem Kollegen weiterleiten will, muss ich Shelfsets nehmen direkt. Es gibt einen Shelf-Befehl, um es an jemand anders zu schicken. Wenn ich selber weiterarbeiten will, taucht es auch in meinem MyWork-Fenster auf anderen Rechnern auf. Es kann sein, dass er auf anderen Rechnern allerdings Schwierigkeiten hat mit sowas wie Fenster an der gleichen Position öffnen und so. Das macht er dann gar nicht auf anderen Rechnern. Da traut er sich nicht ran, macht ja auch irgendwie Sinn. Die Idee, die man hier verfolgt, ist, es ist immer noch total unklug, an mehreren Dingen gleichzeitig zu arbeiten. Das wird auch durch kein Tool der Welt klüger. In Projektmanagement-Handbüchern steht drin, wenn dein Entwickler an mehreren Dingen arbeitet, zieh pro extra Projekt 10% seiner Produktivität ab. Das mag mit guten Tools vielleicht auch nur 5% sein, aber das heißt eigentlich, dass wenn man mehr als irgendwie 5-6 Projekte gleichzeitig hat, man eigentlich zu nichts mehr kommt, weil man zu viel Zeit verbringt, bis man sich mental auf das andere wieder umgestellt hat. Man kann jetzt ein bisschen leichter an mehreren Dingen arbeiten, das ist auch nett, aber es macht es immer noch nicht hyperintelligent, dass man an verschiedenen Dingen gleichzeitig schraubt. Also Arbeit anhalten, UI-Zustand wird eingefroren, Arbeit dann später wieder aufnehmen und weitermachen, wenn man das so haben möchte. Ja, eine Frage. Was ist mit dem Konflikt? Oh, eine gute Frage. Es gab einen Konflikt beim Auschecken oder beim Öffnen eben, beim Anschelven, und er hat es automatisch gelöst. Hier steht Automatically Resolved Conflict. Also es ist ihm aufgefallen, dass die Datei, die ich reingepackt hatte in mein Shelf-Set, dass dieselbe Datei nochmal modifiziert wurde. Das heißt, er hat automatisch beim Öffnen aus diesem Shelf-Set eine Konflikterkennung hochgeholt und er hat gesehen, dass er sich traut, es selbst zu machen, weil es waren zwei unterschiedliche Zeilen betroffen. Er hat es also einfach gemacht, den Merge, bei mir lokal auf der Festplatte. Also ich kann es nochmal durchtesten, dass alles korrekt ist. Wäre es dieselbe Zeile gewesen, käme tatsächlich ein Konfliktdialog beim Resume. So wie man es auch in der Versionsverwaltung erkennt. Er macht jetzt also beim Öffnen von solchen Shelf-Sets, von solchen Zwischenständen, automatisch ein Unmerge auf den Code. Und ein Unmerge, sage ich schon. Beim Unshelf macht er ein Merge, sofern es Konflikte gibt. Genau. Frage, was ist der Status von dem Work-Item, wenn es auf Suspended ist? Wird nicht angefasst, der Status. Der bleibt dann auf In Progress. Es ist auch so, dass wenn ich auf dem Taskboard etwas mit meinem Namen auf die mittlere Spalte ziehe, ist es nicht automatisch hier In Progress. Aber wenn ich es hier auf In Progress ziehe, ist es automatisch auf dem Status auf In Progress, auf dem Taskboard. Warum ist das so? Naja, weil auf das Taskboard kann ja jeder zugreifen. Wenn irgendjemand meinen Namen einstellt, zieht das in die mittlere Spalte und plötzlich im Visual Studio wird alles darauf eingecheckt. War ein bisschen zu riskant. Also man muss da schon selber im Visual Studio was auf den Progress setzen, das kann einem kein anderer abnehmen. Ja, klingt das gut? Zwischenparken von Aufgaben? Irgendwann hat man da ein paar so Elemente drin rumliegen. Genau, braucht man wie gesagt ein 2012er Visual Studio und ein 2012er Team Foundation Server, damit das Ganze so korrekt funktioniert. In diesem Dialog gibt es aber drei Optionen. Es gibt neben dem Check-in und dem Anhalten noch die Option zu sagen Request Review. Request Review würde man jetzt verwenden für Code Review Verfahren und alternativ, wenn ich das einem Kollegen weiterleiten möchte, gibt es irgendwo versteckt in dem anderen Fenster zurück Pending Changes hier noch eine Shelf Option. Shelf würde wirklich nur meine technischen Änderungen zusammenpacken. Die kann ich dann aber auch jemand anderen zuschicken und sagen, öffne bitte mein Shelf oder mal ein Backup machen für mich auf dem Server. Das ist sowas wie privates Einchecken, ist das Shelf. Also, wir sind noch nicht bereit einzuchecken, weil der Quellcode ist noch nicht sauber getestet worden. Zwischenparken will ich aber auch nicht. Ich möchte einen Kollegen hier bitten, sich das anzugucken. Code Review. Macht jemand regelmäßig Code Reviews? Ja, ein paar verhaltene Hände. So mit mehreren Leuten vom selben Rechner oder? Ja, geht übrigens immer noch in Visual Studio. Man kann sich immer noch mit mehreren Leuten vor einem Rechner versammeln. Das ist nicht ausgebaut worden. Ja. Ist wahrscheinlich auch nicht das Unattraktivste, das zu tun. Wenn man aber nicht an einem Standort ist oder vielleicht der andere gerade nicht da ist oder zum anderen Zeitpunkt machen soll, gibt es jetzt einen formalen Prozess, den man nehmen kann. Man kann den auch als Pflicht einfordern, dass man eben statt einchecken eigentlich immer ein Review gemacht haben muss. Und das sieht jetzt so aus, man klickt hier auf Request Review und dann wird im Hintergrund wieder mal ein Shelf-Set gebaut mit unseren Code-Änderungen und es wird ein Code-Review-Request-Work-Item erzeugt. Also jemand möchte ein Code-Review haben, Work-Item. Und dann können mehrere Leute um Antwort gebeten werden und jeder, der darauf antwortet, erzeugt ein Code-Review-Response-Work-Item unter der Haube. So sieht man die Antworten, gerade wenn eben mehrere Leute bewertet haben, drunter hängen unter dem Code-Review-Request. Wir bestellen uns mal ein Code-Review-Request. Wer soll deinen Code inspizieren? Das soll heute sein der Cameron, ich glaube, der kann das. Noch einen weiteren Code-Reviewer? Nein. Aha, das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen, die 87. Das Ganze hat mit dem Projekt Fabric and Fiber zu tun. Optionale Beschreibung. Kannst du dir das bitte mal näher ansehen? Fragezeichen. Es handelt sich um etwas, was mit dem Work-Item 87 Testen zu tun hat. Aktuell im Status in Progress, dem Brian zugewiesen. Submit Request. Wie gesagt, meine Änderungen werden jetzt zusammengepackt in ein Shelf-Set, ein Work-Item wurde angelegt. Wenn jetzt E-Mail-Benachrichtigungen aktiv sind, bekommt der Cameron eine E-Mail, dass jemand auf ein Code-Review von ihm wartet und in seinem Fenster, in seinem MyWork-Fenster, tauchen jetzt Neuerungen auf. Ich kann jetzt was ganz anderes machen, hier zum Beispiel auf Suspend gehen, programmiere einfach weiter vor mich hin. Wenn sich irgendetwas tut an den Items hier, die mir zugewiesen sind, werden die hier fett markiert nach dem nächsten Refresh. Ähnlich wie bei Outlook, ungelesene Elemente werden dann einfach irgendwann fett. Dadurch weiß ich, jemand hat an meinem Item was verändert oder es gibt zum Beispiel eine Antwort auf ein Code-Review. Man bewegt sich ja permanent von Fenster zu Fenster. Irgendwann ist man dann wieder am Maiwerkfenster und wenn da was fett ist, gibt es Neuigkeiten für mich. Hier gibt es die Alerts, die E-Mail-Benachrichtigungen für dieses Team. Zum Beispiel kann ich sehr einfach Code-Review-Alerts anlegen. Es ist neu, dass man jetzt auf Team-Ebene etwas einrichten kann. Das heißt, nicht jeder selber muss sich ein E-Mail-Abo hier bestellen, sondern ich kann jetzt sagen, für jeden, der in diesem Team ist, sofern es Code-Review in this project steht, sofern es ein neues Code-Review gibt, wird eine E-Mail geschickt an die Teammitglieder. Die E-Mail-Adresse wird dann automatisch gesetzt. Er weiß ja dann zu jedem Teammitglied eine gültige E-Mail-Adresse und jetzt werden E-Mails verschickt, wenn es neue Reviews gibt, an jeden, der in diesem Team tätig ist. Gut, dann kann der Brian jetzt hier nichts mehr tun. Wir melden uns an als der Cameron. Das ist der, den wir um ein Code-Review gebeten haben. Er ahnt noch nichts und verbindet sich mit seinem Visual Studio. Ist auch ein guter Moment, wenn noch Fragen sind übrigens. Keine Frage. Verbinden mit Team Foundation Server. In welchem Projekt verbinden? Was habe ich heute zu tun? MyWork. Er hat auch eine ordentliche Aufgabenliste. Drei Elemente sind auf To-Do. Eine ganze Reihe von Code-Reviews, die hier irgendwas von ihm wollen. Und das Neueste ist die 92. Der Brian Keller hat ein Code-Review von mir beantragt. Mhm. Schließen, schließen. Was haben wir denn hier? Also als Erstes wird man hier auch gefragt. Das heißt, man kann ein Code-Review annehmen oder ablehnen. Wer ist noch gefragt worden? Nur ich. Mhm. Es geht um das Work-Item 87. Dann auf der obersten Ebene steht, kannst du dir das bitte mal näher ansehen. Da kann ich auch direkt diskutieren. Es gibt da so eine Art Discussion-Service, der ist auch neu. Das heißt, die Diskussion wird gar nicht selber in dem Work-Item drin gespeichert, was hier hinterliegt, sondern irgendwo anders gibt es einen ganzen Diskussionsstrang. Und man diskutiert einmal über den gesamten Code-Review und zu jeder einzelnen Code-Stelle, wo es eine Änderung gibt, kann man nochmal einen eigenen Diskussionsstrang starten. Wenn ich jetzt aber anfange zu diskutieren, dann wird auch automatisch hier oben auf Accept gedrückt. Dann geht er davon aus, dass ich es auch bearbeiten möchte, sonst würde ich ja nicht antworten. Also ich akzeptiere es, ja, ich werde es machen. Der Status geht auf Accepted. Der Brian, der das beantragt hat, bekommt jetzt eine E-Mail. Ja, der Cameron hat den Code-Review akzeptiert. Und jetzt kann ich hier auch erstmal diskutieren und sagen, jawohl, mache ich. Speichern. Wenn ich jetzt Rückfragen hier reinstelle, kann ich einfach auf Send Comments drücken. Damit schicke ich nur die Diskussion zurück, beende aber noch nicht das Review. Dann leuchtet es halt als ungelesen bei dem Brian wieder in seinem MyWork-Fenster auf, dann kann er eine Antwort eintippen, dann leuchtet es bei mir wieder auf, es gibt eine Antwort. Also man kann auch hin und her diskutieren. Man darf auch, wie gesagt, weiterhin direkt mit Leuten sprechen. Was gibt es für Codeänderungen, die ich mir angucken soll? Es gibt einmal hier im Alert-Repository eine Änderung. Ja, hier ist irgendwie eine Zeile hinzugekommen, wie ich sehe. Es gibt ja noch eine andere Änderung. Was ist denn hier geändert? Ah, dahinter. Es gibt hier keine Änderung. Ja, haken wir ab, ne? Haben wir erledigt. Hier rechts ist so eine Checkliste. Man kann also man muss auch jede Codestelle einzeln einmal abhaken, damit man also für sich selbst auch gesehen hat, dass man die alle angeguckt hat und nichts übersehen hat. Fällt jemand übrigens auf, es gibt hier ein vernünftiges Compare-Fenster. Nach 15 Jahren hat sich Microsoft entschieden, die WinDiff-Echse in den Ruhestand zu schicken, die ein gewisses Windows 95 Look and Feel noch bei sich hatte. Und durch einen völlig nagelneuen Compare-Modus hier zu ersetzen. Begeisterung ist jetzt angebracht. Ja! Ja. Man könnte natürlich in dem Kontext gleich die Frage stellen, kann der jetzt endlich besser mit XML-Dateien umgehen? Nein. Aber es ist geplant. Alle 3 Monate kommt ein neues Visual Studio. Lassen wir uns überraschen. Also ein Update zum Visual Studio. Und was wir hier sehen, ist so dieser klassische Compare-Modus, wie man ihn kennt. Man hat links und rechts die Änderungen und man guckt eigentlich permanent von links nach rechts. Führende Wissenschaftler und Medizinstudenten haben festgestellt, es ist sehr schlecht für den Nacken. Wenn man sehr viele Code-Reviews macht und man guckt immer rechts, links, das ist sehr belastend für den Nacken. Deshalb gibt es jetzt einen neuen nackenfreundlichen Modus. Den kann man hier oben auswählen. Also man nimmt nicht den Side-by-Side-Modus, sondern stellt um auf den Inline-Mode. Und der Inline-Mode hat nur noch eine Ansicht und legt die Änderung drüber. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine neue Zeile hat, wird die einfach angezeigt und grün markiert. Wenn ich eine Zeile ändere, wird die alte erstmal als rote Zeile und drunter dieselbe nochmal als grüne Zeile alt-neu angezeigt. So habe ich die Änderung immer direkt darüber. Gerade wenn man nur ein paar wenige Änderungen hat, ist es deutlich einfacher, mit diesem Modus sich die Änderungen anzugucken, im sogenannten Inline-Mode. Es ist ja auch viel positiver. Man guckt nicht mehr die ganze Zeit so, sondern nur noch so. Ja? Deutlich positiver, kann ich nur empfehlen, auch psychologisch hochwertvoll. Der Inline-Mode ist standardmäßig nicht an, also man muss das einmal umstellen hier vom Side-by-Side-Modus in den Inline-Mode. Man kann sich natürlich auch merken, Steuerung Dach, Steuerung 1, wo ich nicht mehr weiß, wo die Dachtaste ist, aber das ist was anderes. Genau, man kann auch in der Registry das tatsächlich den verbiegenden Standard, damit der Standard Inline ist, wenn man das besser findet. Es ist also nicht alles verloren sozusagen. Der neue Compare-Editor. Wer das übrigens ersetzen möchte durch ein eigenes Tool, das geht immer noch. In den Optionen kann man immer noch ein eigenes Vergleichstool einsetzen. Tools, Options, Source Control, Visual Studio Team Foundation Server konfigurieren, und hier kann ich auch nach Dateiendung jeweils andere Typen einsetzen. Ich könnte sagen, ich habe ein Tool, das kann mit XML vernünftig umgehen, und dann würde ich den XML-Comparer hier aufrufen mit bestimmten Parametern. Also man kann immer noch eigene Tools einhängen oder eben dieses neue Microsoft-Tool, das neue Div-Tool nutzen. Genau, Camerons Aufgabe ist also, jede einzelne Codezeile sich anzugucken, die geändert wurde. Er kann dazu auch Fragen stellen. Wenn er eine Rückfrage hat, braucht er nur in den Code zu gehen, kann die markieren. Hierzu hätte ich meine Rückfrage. Rechtsklick, Kommentar hinzufügen. Zum Beispiel fragt er sich hierzu, wieso eigentlich? Speichern. Und das hier hätte ich gerne noch umbenannt. Bitte umbenennen. Speichern. Die Kommentare sind dann jeweils mit der Zeile verbunden. Man sieht ja hier auch etwas hervorgehoben. Und das haben wir jetzt auch erledigt. Wir haben uns alle Änderungen angesehen. Hier hängen zwei Kommentare hinter. Wollen wir nur die Kommentare hinzuschicken oder wollen wir auch das Review beenden? Ich würde sagen, wir haben uns echt Mühe gegeben. Wir können das Review jetzt auch in Ruhe beenden. Und im Amerikanischen wird immer sowas sehr nett formuliert. Es gibt nämlich ein Ergebnis zu einem Review. Drei Ergebnisse kann ein Review haben. Looks good, sieht gut aus. Sieht gut aus mit Anmerkungen oder braucht noch etwas Nacharbeit. Das ist also sehr positiv formuliert. Ne? Andere Menschen hätten jetzt gesagt, gut, mittel, schlecht, aber gut. Ja, also mit Anmerkungen. Damit ist der Review beendet, schließt sich bei mir hier wieder alles. Der Review verschwindet aus meiner Aufgabenliste als Cameron. Und wenn wir zurückgehen zum Brian, und ein bisschen hier rumarbeiten, irgendwann wieder beim MyWork vorbeischauen, merken wir jetzt schon ganz unten, die 92 ist fett geworden, ungelesen. Es gibt also Neuerungen oder Neuigkeiten beim Code Review. Was gibt's denn da Neues? Ah, der Cameron Skinner ist fertig. Er hat gesagt, finished, mit Kommentaren. Aha, gucken wir uns das mal an. Rechtsklick, open. Also es ging um den Code Review für den Task 87. Den habe ich beantragt gehabt. Er ist fertig. Es hat kein anderer sich angeguckt. Kannst du das bitte mal angucken? Jawohl, aha, habe ich gelesen, danke, zur Kenntnis genommen. Wieso eigentlich? Soll so, abgehakt. Bitte umbenennen. Was soll ich umbenennen? Find? Nö, mache ich nicht. Nö. Speichern, Diskussionsstrang, erledigt. So. Also ich kann seine Änderungen durchlesen, seine Anmerkungen durchlesen. Ich kann die wieder einzeln abhaken, dass ich wirklich alle Kommentare bei mir in den Code übernommen habe. Ob ich was mache oder nicht, ist ja letztlich egal, aber ich bin sie alle durchgegangen und habe entweder Codeänderungen gemacht oder nicht. Und wenn ich fertig bin, kann ich wieder ganz normal einchecken und weitermachen, wie gehabt. Oder es kommt was dazwischen, dann checke ich nicht ein, sondern suspende die Arbeit wieder. Oh, Sie haben die Kommentare noch nicht gesendet. Wollen Sie sie an Cameron schicken? Klar. Wenn ich jetzt einchecke, diese Änderung, Check-in, dann wird mit dem Change-Set, was gebaut wird, also dem Eincheck-Paket, nicht nur die 87 Testen dran gepackt, sondern auch das Code-Review-Element selber. Also das Work-Item vom Typ Code-Review-Request hängt dann auch dran. Es ist nur normal verbunden und es ist die 92. Ich sehe also auf der Serverseite auch immer, der gerade eingecheckt hat. Hat er einfach nur eingecheckt oder hat er eingecheckt und es gab ein Code-Review dazu? Und wenn man möchte, könnte man deshalb auch auf der Serverseite nachprüfen, dass nur noch eingecheckt wird, wenn mindestens ein Kommentar eingegeben ist, mindestens ein Work-Item dranhängt und mindestens ein Code-Review dran ist zum Beispiel. Oder für bestimmte Benutzergruppen muss ein Code-Review-Element dranhängen, was im Status akzeptiert ist oder so. So weit könnte man da gehen. Eingecheckt mit Code-Review. Change Set 27 erfolgreich eingecheckt worden. Kann man sich jetzt auch hier angucken, die Change Sets. Also alles, was irgendwie vom Team Explorer hier angezeigt wird, passiert wirklich in diesem Fenster. Viele andere Fenster, die es noch separat gab, wie Pending Changes, sind jetzt weg. Und auch hier in diesem Change Set Dialog gibt es eine kleine Neuerung. Es gibt die Möglichkeit des Rollbacks jetzt direkt hier drin. Das war etwas, was man bisher nur aus den Power Tools bekommen hat. Der Rollback ist so eine Art Undo-Funktion, aber auch nicht wirklich, weil was er versucht ist, das, was ich hier eingecheckt habe, wieder rückgängig zu machen. Das heißt, ich checke etwas ein, stelle fest, das wollte ich eigentlich gar nicht einchecken und das Rollback baut ein neues Change Set und checkt das ein, was das Gegenteil von dem enthält, was ich gerade gemacht habe. Also er ändert die Zeilen wieder zurück, habe ich was hinzugefügt, wird das löschen, habe ich was gelöscht, wird das wieder herstellen und so weiter. Wenn ich mich also gerade eben was eingecheckt habe, funktioniert Rollback noch ganz gut. Wenn es schon Monate her ist und die Datei 100-mal bearbeitet wurde, ist Rollback eigentlich nicht so praktisch. Passiert eigentlich was? Ist gerade schlecht mit dem Rollback. Er sagt, irgendwas ist in der Datei anders. Has an incompatible pending change. Achso, ich habe noch irgendwelche Änderungen, sagt er. Aha. Incompatible. Nicht wundern übrigens, wenn man hier auf einige Dialoge geht, zum Beispiel im Bereich Settings, und man sagt jetzt, ich möchte die Berechtigung für dieses Projekt verwalten zum Beispiel, dann öffnet sich neuerdings immer häufiger mal ein Browserfenster, weil viele so der administrativen Funktionen jetzt auf die Web-Oberfläche gewandert sind und es gibt keine eigenen Visual Studio Dialoge mehr dafür. Also nicht wundern, der Browser geht häufiger auf, als man es vielleicht gewohnt war. Viele Admin-Funktionen nur noch an dieser Stelle hier. Also administrativ im Sinne von für dieses Projekt Einstellungen für alle vornehmen. MyWork-Fenster. In Progress, woran ich gerade arbeite, Suspended Work, die Liste, die meistens etwas länger ist als bei mir hier, mit Sachen, die man irgendwann zwischengeparkt hat und nicht ganz fertig hatte. Available Work Items, meine persönliche To-Do-Liste und der ganze Code-Review-Bereich. Möchte jemand von mir ein Code-Review oder warte ich auf jemanden, dass er antwortet, dann taucht das hier unten auf. Wer vergessen hat, was ich gerade gezeigt habe und sich in ein paar Tagen nicht mehr daran erinnern kann, es gibt diese ganz praktische Videofunktion. Das sind so Kurzvideos, die in Visual Studio jetzt eingebaut sind. Das sind alle so zwischen 1 und 3 Minuten ungefähr lang. Die zeigen dann genau eine Funktionalität, zum Beispiel dieses MyWork-Fenster, wie man damit arbeitet. Die sind von einem Profisprecher eingesprochen worden, hier auf Englisch. Insbesondere, ich habe mir die letztens auf Deutsch angehört, die sind auch von einem Profisprecher auf Deutsch eingesprochen worden. Man merkt so ein bisschen, dass er das Wort Visual Studio bisher noch nie in den Mund genommen hat. Also er spricht das etwas sehr merkwürdig aus, aber er kommt zum Punkt und man erkennt dann, was man hier vielleicht vergessen hat von der Präsentation. Wenn einem die Videos nerven, man kann sie auch wegblenden. Do not show this again. Ich kann damit umgehen. Passiert jetzt an verschiedensten Stellen, dass diese Videos angeboten werden, wo man neue Funktionen untergebracht hat, damit die Leute das dann auch nutzen. Gut, Code Review, Arbeit zwischenparken, neues MyWork-Fenster haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wir müssen Visual Studio gar nicht verlassen. Wir können das Taskboard aktualisieren, indem wir einfach hier die Work-Items rauf und runter Drag and droppen. Und ich hatte ganz kurz schon gezeigt, dass man auf dem Filesystem jetzt direkt Änderungen machen kann, aufgrund des neuen Modus, den ich hier erwähnt habe, die sogenannten Local Workspaces. Dann schauen wir nochmal schnell in die Einstellungen von dem Teamprojekt für Source Control, für die ganze Collection. Da haben wir es, Workspace Settings. Hier in diesem Dialog kann man jetzt den neuen Standard einstellen, wie unsere Workspaces, also die lokal auf der Festplatte liegenden Dateien aus der Versionsverwaltung, ticken sollen. Der neue Standard ist Local, das gab es noch nicht vor 2012. Und das, was es vor 2012 gab, ist der sogenannte Server-Modus. Das wäre also der Standard, den es vorher gab. Dazu kommen wir gleich. Wenn ich in diesem Server-Modus arbeite, kann ich trotzdem neuerdings ein asynchrones Checkout beantragen. Weil wenn ich irgendetwas ändere im Visual Studio, dann checkt er ja im Hintergrund immer aus und wartet immer so lange, bis er vom Auschecken ein OK vom Server zurückbekommen hat, bevor ich wirklich schreiben kann. Das heißt, man tippt drauf los und muss dann immer ein bisschen warten, bis der Server antwortet. Wenn man eine langsame Verbindung hat, dauert das ein bisschen. Kann man jetzt auf asynchron schalten. Das heißt aber, er checkt irgendwann im Hintergrund aus. Wann ist nicht festgelegt. Was macht er eigentlich beim Auschecken der Server? Beim Auschecken guckt er, hat jemand anders die Datei gesperrt und habe ich überhaupt Rechte an dieser Datei zu arbeiten? Sonst macht er ja nichts. Das heißt, er kann das durchaus jetzt asynchron machen. Ich tippe schon drauf los und dann kommt 30 Sekunden später, oh, die Datei ist eigentlich gesperrt. So würde es dann aussehen. Also wenn man aber jetzt keine Dateisperren hat, häufig jeder alles darf im Projekt, dann kann man damit arbeiten, wird ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, man weiß nicht mehr, wann er genau auscheckt. Und das wirkt sich nur auf diesen Server-Modus aus. Und der neue Standard-Modus, wie gesagt, Local Workspaces. Local Workspace tut ein paar interessante Dinge. Zum einen erlaubt er, dass man offline ein bisschen besser arbeitet. Das heißt, wenn ich offline unterwegs bin, ich habe ja keinen Schreibschutzfleck mehr auf den Dateien. Er scannt ja alle Änderungen, die ich offline mache. Und ich kann offline zum letzten Stand zurückgehen, als ich noch online war. Das heißt, er merkt sich immer den letzten Stand, auf den ich zurückgehen kann. Und ich kann auch einen Compare gegen den letzten Stand machen. Ich kann also immer alle meine offline gemachten Änderungen vergleichen mit dem letzten Stand, den wir vom Server mitgenommen haben. Wie funktioniert das technisch? Naja, er lädt jede Datei zweimal runter. Das heißt, in dem neuen Standardmodus brauchen wir deutlich mehr Platz. Wenn ich also x Gigabyte große Workspaces habe, sollte ich mir überlegen, ob der neue Modus wirklich optimal für mich ist. Microsoft selber hat den Server ja mal für sich erfunden und deshalb haben sie eigentlich diesen Server-Modus programmiert gehabt. Der Server-Modus funktioniert ja so, dass sich der Server merkt, wann er wo mir was auf die Festplatte gelegt hat und vermeidet somit das aufwendige Scannen der Festplatte und das Überprüfen von Checksum, solange ein Schreibschutz drauf ist. Das ist etwas unkomfortabler, man muss mal sehr explizit sagen, woran man arbeitet, aber es ist viel, viel schneller, wenn man sehr viele Dateien hat. Microsoft sagt, so ab 150.000 Dateien in einem Projekt sollte man sich überlegen, auf Server umzuschalten. Das typische Problem, was wir jeden Tag haben, 150.000 Dateien in einem Projekt. Also wenn man sehr große Projekte hat, vielleicht den Servermodus weiter nutzen, weil man eh eine Dauerverbindung zum TFS hat. Ist man viel offline unterwegs, hat kleinere Projekte, möchte eher Komfort haben, der neue Standardmodus Local. Das wird eingestellt hier einmal als Standard, heißt aber nur für neu angelegte Workspaces gilt der. Ansonsten wird das pro Workspace definiert. Na, Moment, wir gehen in den einmal zurück, Source Control Explorer, Workspaces, Punkt, 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 öffnen, wirklich öffnen, Details. Und hier drin unter Location versteckt, ein bisschen ungünstige Bezeichnung, Location, müsste sowas wie Modus heißen, gibt es eben diesen lokalen oder den Server-Modus. Wenn ich das auf den lokalen Modus umstelle, diesen Workspace, wie er hier ist, dann kann ich ihn nicht mehr mit dem alten Visual Studio öffnen, weil die kennen nichts von dem Local-Modus. Ich muss also einen Server-Modus haben, wenn ich will, dass ich das auch mit dem alten Visual Studio aufmachen kann. Local-Modus ist nur in Visual Studio 2012 und auch mit Eclipse, was ja auch ein Client für den Team Foundation Server ist, möglich. Aktuell. Ja, das waren die Local-Geschichten. Wollte ich dazu euch irgendwas noch zeigen, oder? Ah, ich wollte offline zeigen. Jetzt habe ich es. Genau. Natürlich, offline arbeiten. Das heißt, wir haben uns nicht überlegt, dass wir offline arbeiten wollen, sondern wir tun es einfach. Wir haben hier noch zwei Änderungen, aber das ist erstmal irrelevant. Wir schließen Visual Studio, wir ahnen nichts und wir gehen offline. Da der TFS hier lokal installiert ist, muss ich ihn erstmal runterfahren. Der läuft ja im Internet Information Service. Und sobald er angehalten ist, gibt es keinen Team Foundation Server mehr. Wir simulieren also den Offline-Fall, den man unterwegs haben würde. Jetzt sind wir eindeutig offline. Es kommt eine kurze, knackige Meldung, die sagt, du bist offline. Wie man es so erwarten würde. Und man ist jetzt in seinem Projekt drin. Immerhin, die Icons sind noch alle da. Das heißt, die Icons, dass das mal aus einer Versionsverwaltung kam und da eingecheckt war, ist noch zu sehen. Und ich sehe auch noch die Änderungen, die ich schon gemacht hatte, als ich noch online war. Und ich kann jetzt hier irgendwelche Änderungen anfangen. Ich kann sofort drauf lostippen. Es kommt keine merkwürdige Fehlermeldung oder etwas. Ich kann auch einfach abspeichern, ohne dass irgendeine Warnung wegen dem Schreibschutz kommt. Also man kann wirklich drauf loslegen. Man sieht natürlich schon im Team Explorer, dass das alles nicht mehr so funktioniert wie gehabt. Aber das Pending Changes Fenster denkt zwar ein bisschen länger als sonst, sagt hier oben, wir sind im sogenannten Disconnected-Modus. Das wird hier auch nochmal durch zwei rote Punkte sehr deutlich. Nichtsdestotrotz sollte er irgendwo meine Änderung anzeigen, wenn wir wieder online sind gleich. Ja. Wir nehmen mal kurz die paar Meldungen hier raus. So. Ich bin in diesem Workspace unterwegs. So. Jetzt habe ich den richtigen Workspace ausgewählt und er zeigt mir an, ah, das sind drei Dinge, an denen du gerade gearbeitet hast. Ah, das ist noch, ach, der Rollback hat er auch noch von vorhin. Und das ist die Datei, die wir gerade hier bearbeitet haben. Also er zeigt mir tatsächlich an, welche Änderungen wir gemacht haben offline. Ich kann jederzeit den Compare aufrufen. Was habe ich nochmal eigentlich getan seit der letzten Version? Nee, Latest war es, glaube ich, schlecht. Ne? Ja, nicht Latest, das geht nur online, sondern Workspace. Das heißt, ich habe ein Compare-Fenster gegen die letzte Version, die wir vom Server damals bekommen haben. Wir gehen in den neuen Inline-Modus. Ah, da ist die neue Zeile hinzugekommen. Genau, macht Sinn, ja. Wir können ja auch mal eine Änderung machen in so einem von so einer Variable. Dann sehen wir mal, wie das aussieht, wenn man eine Zeile ändert. Im neuen Inline-Modus rot jeweils die alte Zeile, grün dann die neue. Die beiden Zeilen zusammen sind die Zeile 15. Ja, so ist es Offline-Arbeiten einigermaßen möglich. Ich kann auch tatsächlich ein Undo machen, weil er hat ja alles doppelt auf der Festplatte. Ich kann also zurückgehen, obwohl ich offline bin, eine Version bis zu der letzten ausgechecken. Was nicht geht offline, das ist ein bisschen schade, aber leider der Fall, ich kann nicht einchecken, wenn ich offline bin. Das heißt, alles, was ich offline mache, gerade wenn ich sehr lange offline arbeite, wird als ein Change-Set später an den Server gespielt. Ich kann also nicht in ganz kleinen logischen Aufgabenpaketen offline arbeiten und dann werden da mehrere Change-Sets draus, das ist wirklich immer eins. So, vorhin ist der Hannes noch über diese eine kleine Funktion so ein bisschen schnell rübergegangen, die ich aber total hilfreich finde. Obwohl ich die ganze Zeit irgendwelche Dateien öffne und Änderungen mache, habe ich nicht 1000 offene Tabs, wie man das sonst hat, sondern er nutzt erstmal immer diesen Preview-Tab hier rechts, es sei denn, die Datei ist schon geöffnet. Also gerade wenn man irgendwas sucht und sich ja durchklickt und vielleicht hier eine Suche auf alle Bezeichner macht, in welcher Datei war denn das nochmal? War das hier? Nee, war das hier drin? Also man klickt sich durch wildeste Dateien durch und trotzdem ist nur ein einziger Tab jeweils offen, dieser Preview-Tab. Bis man halt sagt, die Datei interessiert mich, dann klickt man hier oben auf Keep Open und dann bleibt sie wirklich als normaler Tab hier links bestehen. Also die Idee war einfach, dass man nicht 1000 offene Tabs hat und einen halben Tag eigentlich am Schließen von irgendwelchen Tabs verbringt, sondern wirklich, solange man nur einmal klickt und noch sucht, also Einfachklick öffnet dann immer rechts in den Preview-Tab, Doppelklick heißt, ich bin mir sicher, ich will die Datei, dann geht sie hier links auf. Also das temporäre Preview-Tab. Dann hat sich noch etwas im Bereich der Code Discoverability auf gut Deutsch getan, also der Möglichkeit, sich Code auf eine andere Art und Weise anzusehen, als jetzt unbedingt hier im Solution Explorer. Der Solution Explorer ist schon sehr praktisch und geht ja mittlerweile, wie gesagt, bis auf die Methoden und Keywords letztlich runter, die man da drin verwendet, die Schlüsselwörter. Aber hat noch so einen kleinen Haken, dass wenn man sehr, sehr viel Code hat, man eigentlich gar nicht sieht, wie dieser Code miteinander zusammenhängt. Selbst diese 5 Projekte, die hier drin sind, ich habe keine Ahnung, wie die miteinander verdrahtet sind. Und dazu gibt es ja im Architecture-Menü die Möglichkeit, sogenannte Dependency-Graphen zu erzeugen. Und wenn ich den hier generieren lasse, er scannt jetzt einmal den ganzen Code. Das dauert beim ersten Aufruf eine ganze Zeit lang, weil er fährt jetzt im Hintergrund diesen kleinen SQL-Server mit hoch, der mit Visual Studio gebundelt kommt, scannt die gesamte Code-Struktur und zeigt uns gleich, dann, wenn er das fertig in die Datenbank eingetragen hat, zeigt er uns gleich den Code an. Und dann die nächsten Folgeaufrufe sind deutlich schneller, weil er dann einfach auf diesen Index zugreift und ihn nur noch aktualisieren muss. Was wir hier gleich sehen werden, sind aber alle Snapshots. Das ist kein Bild, was sich real aus dem aktuellen Quellcode von selbst aktualisiert, sondern es ist ein Ist-Zustand, wie er jetzt war, als ich auf Create gedrückt habe. Das ist dieser erste Aufruf, von dem ich gerade erzählt habe, der Index wird erzeugt. Also es ist kein Roundtripping zu einem wirklichen Quellcode, sondern es geht tatsächlich nur um einen Ist-Zustand. Eine gemeine Lizenzfrage. Damit ich nicht gesteinigt werde, werde ich die Lizenzfrage auch später verschieben. Ich habe ganz am Ende der Präsentation habe ich eine Folie eingebaut, wo nochmal ganz genau gekennzeichnet ist, was in welchem dieser drei Visual Studios verpackt ist. Es hat sich in letzter Zeit wieder 2, 3 Dinge geändert, dass man das dann nochmal vor sich hat. Ja, während er überlegt, können wir es ja kurz sagen. Die Generierung so eines Dependency Graphs geht nur mit der Ultimate, aber das Öffnen kann ich mit allen drei Visual Studio Typen. Also wenn einer im Team sozusagen die generiert, die Diagramme, und sich so aufbereitet, wie sie sein sollen, die werden als XML abgespeichert. Und mit allen anderen Visual Studios kann man sie öffnen, suchen, navigieren, nutzen, aber halt nur dieser Generator ist in der Ultimate ausschließlich verbaut. Ja, das ist der SQL-Server, der beim Erstaufruf ein bisschen brauche aber danach, wie gesagt, wird schneller. Wollte ich den Server eigentlich mal wieder hochfahren, fällt mir gerade ein. Für später. Ja, Restart und Starten ist auch super, ne? Ja, braucht auch noch ein paar Sekunden, dann können wir hoffentlich gleich da einsteigen. Auch hier gibt es natürlich wieder ein Video, für den Fall, dass es gleich nicht geht, haben wir natürlich noch das Video zur Verfügung. Vielleicht ist das Video auch viel besser. Ach, dann eine viel größere Solution. Hier sieht man auch den Vorteil eigentlich ganz gut, weil hier rechts sieht man, man hat unheimlich viele Projekte in der Solution. Man hat eigentlich keine Ahnung, wie all diese kleinen Komponenten irgendwie miteinander zusammenhängen. Klar kann man hier durchsuchen nach irgendwelchen Methoden oder so, aber so richtig verstehen tut man trotz all dieser schönen Funktionen nicht, gerade wenn man neu in einem Projekt ist, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Und mit Hilfe dieser Funktion, die er hier zeigt, hat sich jetzt eine einzelne Methode rausgesucht, kann er jetzt gucken, wer eigentlich wen aufruft und so eine Aufrufkette hier abbilden. So, wie weit ist unser Index? Ah, doch soweit. Ah, Building the Graph, wir sind soweit. Also es gibt mehrere Sachen, die hier jetzt neu drauf sind. Das sieht jetzt vielleicht erstmal noch ein bisschen unübersichtlich aus. Er baut die Teile erst dynamisch zusammen. Das heißt, nur das, was wir jetzt gerade sehen, ist hier eingezeichnet worden und ich kann dann später noch Teile nachladen. Zum Beispiel sehe ich jetzt alle Projekte, wie sie miteinander zusammenhängen. Je dicker der File ist, desto mehr Abhängigkeiten gibt es zwischen den Komponenten. Und Externals sind so Dinge wie das .NET Framework. Will ich das .NET Framework hier mit drauf haben? Nein. Edit, Delete. Oh, guck mal, Farbe. Delete. Fällt jetzt richtig auf. Ne? So, jetzt haben wir das gelöscht. Jetzt haben wir wirklich nur noch unsere Projekte. Aha, der Webtest-DLL nutzt einmal Web, nutzt aber auch direkt den Data Access Layer. Und diese Web-DLL nutzt auch den Data Access Layer und diese Tests greifen hier oben drauf hin. Also ich hätte die Tests gerne beide oben. Das sieht viel schöner aus. So, kann man also ein bisschen umstrukturieren. Und wenn ich jetzt reingehen will, dann kann ich hier links aufklappen und dann wird er eben dynamisch eine Abfrage gegen diese DLL machen, zeigt mir die Namespaces drin an, das kann ich wieder aufklappen, dann sehe ich die Klassen da drin und so kann man immer weiter runterzoomen, bis man da ist, wo man etwas vielleicht verstehen möchte. Ja, das scheint eine häufig benutzte Klasse zu sein. Wo genau wird die eigentlich hier genutzt? Oh ja, da ist einiges los. Ja, kann ich wieder aufklappen. Und man kann, wenn man möchte, bis zum Code runter, das heißt, ich kann einzelne Methoden mir angucken, von wo die Aufrufe stammen, kann das zurückverfolgen. Vielleicht klappt mir das besser auf. Das wird dann mit einem kleinen Bildschirm irgendwann sehr unübersichtlich übrigens. Aber es ist ja stufenlos zoombar, habe ich das schon erwähnt? Ja, also wirklich stufenlos zoombar. Oder man kann per Doppelklick tatsächlich dann noch in den Code an der Stelle reingehen. Wann ist sowas sinnvoll? Naja, zum einen vielleicht, wenn ich in einem neuen Projekt bin und so ein bisschen die Abhängigkeiten verstehen will. Zum anderen, wenn ich jetzt eine Änderung in einem Modul machen will und mir nicht ganz sicher bin, was sich dann ändern wird, wenn ich im Modul A was ändere, was sind so die direkten Klassen, die davon betroffen sind, die ich vielleicht nochmal neu durchtesten muss, da kann das sehr hilfreich sein. Man kann auch drin rummalen, also ich kann auch einen Vorschlag machen für eine Architekturänderung. Ich könnte sagen, wir brauchen unbedingt hier an der Service-Ticket-Geschichte noch etwas, was hier dranhängt. Und zwar muss hier unbedingt noch ein neuer Knoten dahin und das ist jetzt irgend so eine neue Helper-Klasse, die ich mir hier Helper Class, die ich mir hier vorgestellt habe, so kann man die miteinander verbinden und einen Vorschlag unterbreiten und das jetzt abspeichern für den Rest des Teams. Also das ist so ein Dependency Graph, wie gesagt, als Alternative zu der Sicht, die wir aus dem Solution Explorer her kennen. Und in diesem Sinne möchte uns der Andi bestimmt etwas mitteilen. Ja, ich wäre soweit. Willst du was sagen? Ja, ich bin fertig. Wieso schon? In Time, wolltest du sagen.
In Time, ja, obwohl du den Session-Timer vergessen hast einzuschalten.
Ich brauche keinen Session-Timer.
Du bist perfekt. Ja. Also wir hätten jetzt 20 Minuten Pause, ja. Wieder nach 20 Minuten wieder pünktlich da im Saal und ja.
Guten Kaffee.